Fritz.
Blue Moon Podcast. Die zwei Sprechstunden.
Und damit wäre es wieder einmal soweit. Wie immer an jedem letzten Donnerstag im Monat gibt es hier auf Fritz im Blue Moon das Chaos Radio. Also das Radio, wo seltsame Gestalten, die sich oft mit dem Titel Hacker bezeichnen, das Studio übernehmen, für ganze zwei Stunden über ein Thema reden, von dem sie denken, dass es interessant ist oder dass ihr es hören solltet oder möglicherweise sogar beides. Und heute sind zu Gast jemand, den ihr vom letzten Mal schon kennt, Starbuck. Hallo und guten Abend. Ach nee, du bist ja der sein Mikrofon selber aufmachen muss. Du, drück mal da drüben hinter deinem Rechner, ist so ein kleiner, genau, da ist ein Knopf. Ja, genau, drüber. Ja, hey, herzlich willkommen, Herr Starbuck.
Schönen guten Abend.
Dann Leon.
Hallo.
Und die beiden sind vor allem deswegen hier, um den Stargast des Abends quasi, nämlich unseren Commander Hatfield für heute quasi zu begrüßen. Das ist Lars Weiler. Hallo Lars.
Hallo Markus.
Und wir haben uns heute in dieser Kombination zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen, das möglicherweise schon immer präsent gewesen ist, das aber gerade in den letzten Wochen wieder ein bisschen Auftrieb erhalten hat. Nein, wir reden nicht über den Überwachungsskandal, der uns tatsächlich immer wieder beschäftigt, sondern wir reden über den Weltraum. Unendliche Weiten. Und der Film Gravity, der jetzt gerade in den Kinos ist und der tatsächlich so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass man sich so fragt, ja, dieses Weltraumding, also ich meine, der ist ja jetzt da, der Weltraum da, also wenn man da so hochfliegt, da kommt ja irgendwann Weltraum, was ist denn da eigentlich los, was kann man da machen, kann man da nicht auch irgendwie selber was basteln, und das wollen wir heute hier klären in der Sendung, also was das denn mit dem Weltraum auf sich hat und warum man sich vielleicht auch als Hacker dafür interessiert. Insbesondere seid auch ihr eingeladen, mitzusprechen über den Weltraum und vielleicht mal rauszufinden, was ihr davon haltet, dass man sich überhaupt damit beschäftigt. Also soll man da rausfliegen? Würdet ihr da rausfliegen? Oder sagt ihr, dieses ganze Weltraumding, das ist doch einfach total verschwendetes Geld.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
So, Herr Weiler, du beschäftigst dich mit dem Weltraum. Du bist nicht selber Astronaut?
Nee, leider nicht. Wenn, dann wäre ich Kosmonaut.
Auch diesen Unterschied werden wir heute noch klären. Wie bist du aber dazu gekommen? Geh mal bitte ein bisschen näher ans Mikrofon ran.
Aber klar. Ah,
sehr gut. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich mit dem Weltraum, also warum ist der Weltraum wichtig? So rumgefragt. Warum ist der Weltraum wichtig?
Na, Weltraum, unendliche Weiten? Nee, irgendwie, wie bin ich dazu gekommen? Also, ich denke mal, so ein einschneidendes Erlebnis für mich war die Columbia-Katastrophe.
Die Mondlandung?
Nee, die Mondlandung ist ein bisschen lange vor meiner Zeit gewesen. So alt bin ich auch nicht, Starbuck. Nee, tatsächlich, Columbia-Katastrophe, die wir 2003 hatten, wo dieses eine Shuttle da auf dem Anflug wieder auf die Erde zerbrochen ist, was ich damals halt irgendwie so live im Internet gesehen habe.
Ich halt sag's, der Katastrophentourist.
Ja, so ein bisschen schon, ja. Nee, und das hat mich dann irgendwie so ein bisschen dazu gebracht, mehr mich mit der Technik auseinanderzusetzen, einfach mal zu schauen, was ist da los, wie funktioniert das ganze Ding überhaupt, warum ist das Teil auseinandergebrochen, mir das Ganze mal anzulesen, immer weiter reinzusteigen, immer tiefer reinzusteigen, was haben wir überhaupt für Raumschiffe und wie fliegen wir überhaupt in den Weltraum und warum auch?
Gibt es darauf eine Antwort, warum fliegen wir in den Weltraum?
Er ist toll da draußen, es ist ruhig mal endlich.
Ja gut, aber jetzt gibt es gerade diesen Film Gravity und in dem Film geht es darum, dass man in Gefahr gerät, nur weil irgendwelche Satelliten mal auseinanderplatzen und auf einmal eine riesige Wolke von Trümmern durch die Gegend fliegt und alles in Schutt und Asche legt.
Naja, eigentlich geht es im Film am Anfang ja darum, dass das Hubble-Weltraumteleskop repariert wird. Es ist halt ein Objekt, was genommen wird, um tiefer in den Weltraum reinzuschauen. Also ein Teleskop, was hier auf der Erde nicht so gut sein würde, weil wir hier, ja, vor allem hier so in der Stadt, so diesen ganzen Smog haben, Wolken auch, wie wenn man jetzt so im Sternenhimmel raufschaut, dann sieht man die Sterne nur sehr schwach da draußen, weil halt gerade mal so eine leichte Wolkenschicht drüber hängt. Das haben wir alles da oben gar nicht. Das heißt, wir können dort mal ganz klar in den Weltraum reinschauen. Dafür wurde halt so ein Teleskop gebaut, um noch tiefer reinzuschauen.
Hm. Um das sozusagen, um diese Verbindung klar zu machen, weil sie vielleicht manche Leute fragen, der Chaos Computer Club, das sind doch die Leute, die immer in der Technik rumbasteln und die, wie heißt das, zerforschen ist, glaube ich, so ein Wort, was gerne benutzt wird. Nur mal ganz kurz, wir kommen später ausführlich darüber, nur noch ganz kurz auf, an welchen Projekten arbeiten tatsächlich auch einzelne Menschen? Nur ganz kurz Beispiele, damit man sozusagen schon weiß, wo wir noch hinwollen in dieser Sendung.
Satelliten. Das heißt, selber Satelliten bauen, in den Weltraum schicken und mit denen kommunizieren.
Okay.
Vor allem den Kommunikationssatelliten.
Ja.
Dann Raketen. Es gibt Leute, die bauen selber Raketen.
Warte, lass mich an dieser Stelle zusammenfassen. Es gibt einzelne Personen oder sozusagen oder kleine Teams, die im übertragenen Sinne in ihrer Garage Raketen bauen.
Ja, Garage oder im Hackspace halt, was man halt auch mal da hat. Also Garagenfreak, da gibt's ja weniger hier so bei uns.
Ja,
aber halt so, ne, so tatsächlich, ja, die dann in ihrem Raum Raketen bauen, aber die dort halt nicht direkt in der Stadt irgendwie starten lassen. Aber ja, es gibt durchaus Möglichkeiten hier auf irgendwelchen alten verlassenen Plätzen, größeren Gebieten oder irgendwo in Ostdeutschland halt mal Raketen zu starten.
Die dann in den Weltraum fliegen?
Na, die erstmal überhaupt mal hochfliegen.
Okay, aber mit dem Ziel, später mal in den Weltraum ja, zu fliegen?
Genau, richtig.
Okay. Dann müssen wir jetzt natürlich fragen, ab wann ist denn Weltraum? Also was müssen wir denn schaffen, damit wir...
Es wurde irgendwann ein bisschen willkürlich festgelegt. Also es gibt eine Linie, sagt man 100 Kilometer über dem Erdboden, das ist die sogenannte Kármán-Linie. Das heißt, ab 100 Kilometer sind die Einflüsse der Atmosphäre so gering, dass man sagen kann, okay, da oben ist Weltraum. Sprich, da habe ich, na gut, Sauerstoff eh schon nicht mehr. Aber auch andere Teilchen, die halt über der Erde hängen, die sind dort auch nicht mehr vorhanden. Die Gravitation lässt schon ein bisschen nach, zumindest wenn ich schnell genug um die Erde rumherum kreise.
Dran vorbeifallen.
Oder dran vorbeifallen, genau. Das ist ja im Grunde das, was wir die ganze Zeit machen. Zumindest auf unserer Raumstation oder wenn wir im Orbit halt sind, fallen wir dran vorbei. Nee, aber so 100 Kilometer ist tatsächlich diese Linie, die festgelegt wurde. Und alle, die höher als 100 Kilometer über normalen Ozeanniveau geflogen sind, das sind Raumfahrer.
Ah, okay, das sind Raumfahrer. Was sind dann Kosmonauten?
Ja, das ist der russische Begriff für Raumfahrer.
Und was sind Astronauten?
Das war dann der amerikanische Begriff. Genauso gibt es ja noch andere Begriffe, ob es jetzt die Spationauten sind. Das sind halt die Franzosen oder die Taikonauten. Das ist so von ganz weit draußen. Das sind die, also Taiko für ganz weit weg, der ja, chinesische Begriff für die chinesischen Raumfahrer. Und dann gibt es auch noch die Astronauten. Das ist der österreichische Raumfahrer.
Der eine.
Der eine, genau.
Bitte jetzt gerne. Jetzt habt ihr Hacker euch auch irgendwie so einen eigenen Namen ausgedacht, für, weil wenn ihr mal ins...
Nee, also
noch nicht.
Eigener Begriff gar nicht dafür. Ich finde das manchmal ein bisschen lächerlich, da tatsächlich so viele Begriffe für dasselbe, vor allen Dingen, dass sie auch immer noch auf der lateinischen Endung Naut für Seefahrer halt landen. Das ist halt, naja, ist halt sehr, sehr komisch, aber halt Kosmos ist ein schöner Begriff, einfach weil es halt das Gegenteil auch von Chaos ist.
Okay, so wie kommen wir denn jetzt in den Weltraum? 100 Kilometer ist ja schon eine ganz schöne Strecke.
Naja, mit einer Rakete eigentlich, naja, oder?
Warum nicht mit dem Fahrstuhl?
Fahrstuhl ginge auch, tatsächlich, ja. Das heißt, ein Fahrstuhl bauen, der hoch genug ist. Momentan haben wir das Problem noch, da gibt es noch nicht so das Material für. Also so ein langes Seil zu bauen. Ich meine, es wird ja auch viel, viel, viel zu schwer irgendwie.
Aber wir sind tatsächlich nicht mehr allzu weit davon entfernt. Richtig. Also halt dieser Space Elevator, irgendwie die Idee ist dahinter, dass du halt in geostationären Orbit ein langes Kabel hochbringst, also praktisch aufgerollt hochbringst und dann halt in beide Richtungen abrollst, dass halt die Gewichtsverteilung, also sowohl die Anziehungskraft der Erde als auch die Fliehkraft in die andere Richtung die gleichen Werte hält und es praktisch damit stabil bleibt. Und dann rollst du es halt die 36.000 Kilometer nach unten und ein bisschen mehr als doppelt so viel, glaube ich, nach oben ab.
Ja.
Und wenn du das dann erstmal da hast, dann kannst du dann tatsächlich dann auch da deinen
irgendwas dranhängen.
Dein Fahrstuhl ranhängen und hochfahren.
Naja, so eine Fahrzeit irgendwie, gemütlich Aufzugfahrt ist nicht, ist schon etwas schnelle Aufzugfahrt, aber um halt auf die Höhe zu kommen, bist du auch noch so 3 Tage unterwegs. Durchaus gemütlicher sein als irgendwie so ein Raketenstart.
Genau, es geht halt einfach und ist eine simple Kostenfrage. Also ich meine, Raketenstart, du weißt halt, wie viel das kostet. Im Gegensatz, wenn du halt...
Wie viel kostet das denn?
Oh, welche Währung? Welche Währung?
Diesmal so. Bitcoins.
Du hast halt eine Rakete, ich sag mal jetzt so zum Beispiel eine Soyuz, ich meine, die wiegt so 330 Tonnen voll getankt. Und Nutzlast sind irgendwas so 5 Tonnen rum. Kommt drauf an, von wo wir die aus starten, welchen Startplatz wir dafür nehmen. Aber so Nutzlast so um die 5 Tonnen so ungefähr. Und kannst du einfach mal ausrechnen, wie viel Sprit da rein muss. Also das Ding besteht eigentlich fast nur aus Sprit, so gesehen.
Okay.
Was wir mit hochtransportieren. Das ist nicht wenig. Also so ein Start kostet echt viel.
Wobei also, reden wir jetzt über Millionenbeträge oder?
Ja, schon, oder?
Also es wird meistens pro Kilogramm gerechnet. Also so kleinere Satelliten irgendwie, so Mini-Satelliten, die wir hochschicken würden. Ich meine, das wären so 20.000, 30.000 Dollar.
Ja, aber so halt die Gesamtmissionskosten sind halt auf jeden Fall deutlich im Millionenbereich.
Ja,
okay.
Also weil du ja immer eine gewisse Größe brauchst, um überhaupt hochzukommen. Und irgendwie das kostet halt einfach.
Und dann stellen die jetzt Leute hin und wollen das selber bauen.
Naja, es wird ja schon mal reichen, kleine Raketen zu haben.
Ja.
irgendwie kleine Satelliten hochzubringen. Ich meine, Kommunikationstechnik heutzutage ist ja sehr klein geworden. Jetzt nehmen wir einfach mal so ein Smartphone, was für jeder eine Hosentasche hat, ist nicht groß, wiegt wenig, werden auch immer leichter die Teile. Und die würden schon vollkommen ausreichen, um dort oben so einen Kommunikationssatelliten hinzuschicken, dem ich dann reden könnte.
Weißt du, was die kleinste Rakete war, die bisher hochgeflogen ist? Also was ist denn so die Minimalausstattung, die man braucht an Gewicht, um überhaupt hochzukommen?
Der Minimal hast du eigentlich gar nicht.
Oder das Kleinste, was bisher hochgeflogen ist?
Naja, wir können mal früh mal anfangen. Also ich meine, was war die erste Rakete, die in den Weltraum geflogen ist? Oder zumindest das erste Objekt, was in den Weltraum geflogen ist? Leider auch ein bisschen traurig, das Teil. Ist die sogenannte Aggregat 4. Also war schon die vierte Inkarnation einer Rakete, die gebaut wurde. Auch in Deutschland gebaut wurde. Damals war es aber noch das Deutsche Reich. Und das Teil wurde dann unter dem anderen Namen Vergeltungswaffe 2, V2, auch eingesetzt, um London zu bombardieren im Zweiten Weltkrieg, sprich so 1942, 43 wurde das erste Mal eine Rakete bis in, ja, über die 100-Kilometer-Linie weggeschossen. Ja,
okay.
Das ist so die Vergangenheit davon. Dieses Teil wurde dann halt später, so nach dem Zweiten Weltkrieg, geschnappt von den Amis. Die haben das einfach mal eingesackt und alles andere, was da gefunden wurde, und haben das in die USA rübergebracht. Gleichzeitig haben es auch noch die Wissenschaftler mitgenommen. Mhm. Um dort weiter an Raketentechnik zu entwickeln, die erstmal für militärische Zwecke eingesetzt werden sollten.
Also es war dann tatsächlich von der Größe ja auch so in V2-Größe, also so irgendwie 20, 30 Meter hoch.
Nee, V2 ist gar nicht mal so groß. V2, das waren irgendwie so 6, 7 Meter oder so. Ich meine, wenn du einen anschauen willst, kannst du mal hier ins Technikmuseum auch in Berlin gehen. Die haben da noch so einen rumstehen.
Echt so klein war die?
Ja, die ist gar nicht mal so groß. Das ist echt ein kleines Teil. Sollte ja nicht weit fliegen, sollte ja nicht so komplett irgendwie um die Erde rum, sondern nur ein paar hundert Kilometer weiter und relativ schnell. Naja, die waren auch nicht so genau zu der Zeit. Ich meine, es gab ja noch nicht so richtige gute Technik irgendwie.
Okay, aber da ging es ja tatsächlich darum, irgendwie, dass sie auch wieder runterkommt auf den gewissen Punktfeld oder irgendwie einen gewissen Umkreis. Aber wenn wir halt was hochschicken wollen, dann ist ja, muss sie halt einfach nur hochkommen über die 100 Kilometer und dann reicht's ja für uns.
Exakt, genau. Das ist aber halt so eine ballistische Flugbahn, was diese Rakete eingegangen ist. Also das heißt, ballistisch, wir kennen das irgendwie vom Sportunterricht, wir wollen Ball werfen, werfen einfach mal durch die Gegend, der fliegt halt irgendwie hoch und kommt wieder runter auf die Erde. Mhm. Das würde natürlich nicht reichen, hochzukommen. Das heißt, was wir haben wollen, ist im Grunde ein Orbit erreichen. Orbit heißt, wir müssen eine sogenannte kosmische Geschwindigkeit überschreiten. Das hört sich jetzt schon toll an, so die erste kosmische Geschwindigkeit. Nee, kann man ausrechnen, irgendwie so eine tolle Formel, irgendwas mit Masse der Erde und Radius und so einen ganzen anderen Kram und dann irgendwie noch so eine tolle Konstante, die newtonsche Gravitationskonstante noch mit reinwerfen.
Gib uns das Ergebnis. Ein bisschen
rumwurzeln, genau. Das Ergebnis bedeutet, ich brauche eine Geschwindigkeit von 7,91, glaube ich, Kilometer pro Sekunde.
Also ungefähr 28.500 km/h.
Richtig. Das heißt, diese Geschwindigkeit muss ich erreichen, dann schafft es ein Objekt, um die Erde rumzukreisen, ohne auf dem Boden wieder rauf zu plumpsen.
Also wie, ich muss das sagen, nach da oben bringen?
Und dann das kannst du auch, wenn du es schaffst, irgendwie so schnell hier ein Objekt auf der Erde zu starten, das kannst du auch hier innerhalb der Erde machen. Also das heißt, wenn du ein Objekt hast, was mit der Geschwindigkeit von 28.500 Kilometer pro Stunde durch die Gegend heizen kann und auch diese Geschwindigkeit halten kann, dann wird es auch nicht auf die Erde runterplumpsen.
Okay.
Natürlich haben wir hier das Problem auf der Erde, dass wir auch die Atmosphäre drin haben. Ja.
Bisschen hoher
Widerstand. Irgendwas wird es bremsen und dann irgendwann wird es schon runterplumpsen. Deshalb ist der Orbit halt schon angenehmer, weil da oben habe ich den Widerstand nicht mehr.
Also das sind die Konstanten und sagen, um 28.500 km/h zu erreichen, muss ich also ein paar Tonnen Treibstoff verbrennen.
Genau.
Und das macht man jedes Mal. Wie ist es denn aber jetzt mit dem, ich baue mir selber so eine Rakete? Wer macht denn sowas und wie weit sind die da gekommen?
Na, ich meine, wir hatten jetzt irgendwie vom CCC hier das Chaos Communication Camp 2011 gehabt. Mhm. Da hatten wir auch ein paar Leute dabei, die selber so eine Rakete bauen. Mhm. Die sind jetzt bei ein paar hundert Metern überhaupt mal hochstarten. Die bauen halt selber komplett die Motoren. Man sagt tatsächlich Motor dazu.
Okay.
Und die testen das Ganze aus und bringen es halt hoch. Da sind so teilweise Veteranen generell aus der Raketentechnik. Leute, die halt bei unseren Weltraumorganisationen halt hier DLR oder ESA angestellt sind oder waren, die halt ihren Spaß da noch mit haben und die basteln das zusammen und schicken das mal hoch. Momentan die Generation kommt da nicht allzu hoch und kriegt auch noch nicht einen Orbit hin, aber die denken, dass sie es so in 5 bis 10 Jahren gefixt kriegen, dann können wir selber halt auch mit eigenen kleinen Raketen, die gar nicht mal so teuer sind, auch kleine Satelliten hochschicken.
Also das ist ja tatsächlich Rocket Science. Also ich meine, den Begriff, der kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Also es hat irgendwie schon, du musst schon irgendwie ordentlich irgendwie da Grips reinstecken, um halt irgendwie flüssig Treibstoff zusammenzuführen und irgendwie in der richtigen Verbrennungskammer irgendwie dann auf Temperatur zu bringen und dann
überhaupt das Starbuck zurückzukommen. Sagt es halt, Verbrennung, das ist das Problem halt einfach dabei. Ich meine, Verbrennung bedeutet, dass wir auch Sauerstoff haben. Verbrennung funktioniert ja wirklich nur durch Zugabe von Sauerstoff in der Umwelt. Dann haben wir keinen Sauerstoff mehr. Das heißt, wir müssen auch diesen ganzen blöden Sauerstoff, den Oxidizer, auch noch mitschleppen. Hm. Nicht nur den Treibstoff selber, sondern auch das Ding, was halt die Verbrennung hinterher erzeugt. Und da gibt es halt auch sehr viele Überlegungen, wie wir vielleicht andere Antriebe erstellen.
Gibt es da schon so Science-Fiction, der möglicherweise bald real wird?
Nee, die Science-Fiction, die ist schon real. Ist der sogenannte Ionenantrieb zum Beispiel.
Aber nicht von der Erde hochzukommen, oder?
Nee, von der Erde hochzukommen genau, nicht. Also da
tatsächlich
gibt's
nur chemische bisher und wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Na, es gibt schon andere Antriebe, also gedachte Antriebe, die auch sehr weit fortgeschritten sind. Das war das sogenannte Projekt Orion. Das ist so in den 50ern, 60ern entwickelt worden, ist bis in die späten 70er gelaufen, bis dann komplett eingestellt wurde. Atomkraft. Hört sich komisch an.
Um die erste kosmische Geschwindigkeit zu erreichen.
Generell überhaupt hochzufliegen. Das heißt, es wurde eine Rakete entwickelt, ist auch testweise gemacht worden. Zwar nicht mit Atomen in diesem Fall, sondern halt mit Wasserstoffbomben. Aber eine Rakete, die du so ein bisschen wie ein Projektil vorstellen kannst, die hat hinten eine große Platte. Und durch die Platte durch wird immer wieder so eine kleine Atombombe durchgeschleust. Also ist so ein kleines Loch in der Mitte, kommt so eine kleine Atombombe durch, die explodiert. Und
bombt sich nach oben.
Und bombt sich nach oben, genau. Also die explodiert dahinter, kleine Atom.
Ist das tatsächlich, um von der Erde hochzukommen? Ich dachte, es wäre tatsächlich
auch
nur für
Geht auch. Okay. Kommt es auch von der Erde davon weg. Vor allen Dingen hat die einen sehr, sehr guten Schub, also auch einen sehr guten sogenannten spezifischen Impuls.
Entschuldigung mal, wir reden über Atombomben.
Richtig. Und
also schon
haben
mit
dann,
den Nachteilen.
Genau.
Was, meinst du, was sie in den 50ern alles irgendwie mit Atombomben machen wollten? So Kanäle sprengen und ja.
Oh mein Gott. Nee,
da können wir wirklich froh sein. Und die Wissenschaftler, die dann auch gesagt haben, so, wir wollen das Projekt nicht weiter verfolgen, weil wir haben einfach mal ausgerichtet, jeder Start von einer dieser Raketen würde einen so großen Fallout geben, dass mindestens 10 Personen sterben werden auf der Erde oder noch mehr. Ganz davon abgesehen, was für viele Tiere oder sonstige Umweltprobleme wir noch hätten. Deshalb gab es dann später Überlegungen, mit normalen sage ich jetzt schon mal, aber mit einer Rakete halt zu starten, also mit einem Flüssigstoffantrieb oder Feststoffbooster halt hochzubringen und die Atomreaktionen oder die Atombomben in der ersten Weltall zu zünden.
Ja, oder halt die Atomenergie, um halt normale, die Energie für die Satelliten dann zu benutzen. Also da gab es doch vor ein paar Jahren das große Problem oder den Aufschrei, dass sie halt die Plutoniumbatterie eingebaut haben in die Satelliten und dann Angst hatten, dass wenn die Rakete jetzt beim Start kaputt geht, dass irgendwie die halbe Erde verseucht wird.
Es ist sehr häufig sogar so, dass du kleine Atomreaktoren auf Satelliten drauf hast, also vor allem Satelliten, die weiter wegfliegen ins Sonnensystem. Da klappen die Solarpaneele auch nicht mehr so gut.
Genau, das ist halt die einzige sichere Energiequelle.
Ja, genau, richtig. Also hätten wir die Atomkraft nicht, hört sich jetzt blöd an, ich bin nicht so ein großer Befürworter der Atomkraft, aber hätten wir diese jetzt nicht, wären zum Beispiel Sonden wie Voyager gar nicht mehr so weit rausgekommen aus dem Sonnensystem.
Ja, das ist ganz spannend, irgendwie die Energie, also sind Plutoniumbatterien und dieses Plutonium, was sie dort verwendet haben, ist tatsächlich von den ganzen alten Atomtests, also Abfallprodukte der Atomtests. Also sie sind jetzt gerade so, dass sie halt ganz wenig von diesem Plutonium noch da haben und jetzt gerade wieder überlegen, wie sie denn jetzt neues Plutonium herstellen können, um halt diese Plutoniumbatterien für die nächsten Generationen der Satelliten aufzubringen.
Wir haben ja gerade eine Wortmeldung zu Atombombenantrieben. Yeah. Ihr könnt, wie gesagt, gerne anrufen bei der ganzen Sendung 0331 70 97 110. So ein bisschen Überfrage an euch wäre so, Weltraum, brauchen wir das überhaupt? Also sollen wir das ganze Geld draufwerfen? Was wollen wir denn überhaupt? 0331 70 97 110. Und der Markus hat angerufen, 20 Jahre aus Perleberg. Hallo Markus.
Ja.
Ja? Hallo?
Hallo.
Hallo. Guten Tag. Du bist jetzt im Radio, Markus.
Das ist super.
Du wolltest was zu dem Atombombenantrieb sagen.
Ja, also ich finde allgemein ziemlich schlecht, weil es ja ziemlich schlechte Auswirkungen auf die Menschheit hat. Und also ich würde mal sagen, was den Weltraum allgemein angeht, sollten wir uns daran gar nicht interessieren, weil wir leben ja auf der Erde und nicht auf einem anderen Planeten.
Tja, aber wie lange leben wir noch hier? Also ich meine, hast du mal drüber nachgedacht?
Oder auch nicht. Naja, die Antwort kannst du jetzt im Radio hören, die geben wir dir gerne natürlich. Klar, sicher, also Atomantrieb ist nicht so doll und auch generell diese Verschmutzung, sei es die Erde oder sei es auch Weltraum, sollten auch nicht weiter betreiben, also sprich Atomtests da oben zu machen. Ich meine, mittlerweile sind auch viele Raumfahrtagenturen, die Satelliten auch auf ferne Monde hinwegschicken, auch so weit, dass sie sagen, wir bohren zum Beispiel gar nicht mal in irgendwelche Eisschichten rein oder so auf Monden, die existieren, weil könnte ja sein, dass wir diese verseuchen mit mitgebrachten Mikroben, die wirklich diesen ganzen langen Flug durchs All noch überstanden haben.
Wir waren gerade noch bei Atomkrieg, jetzt sind wir bei Mikroben auf anderen Monden. Langsam, nicht mit 28.500 km/h durch die Sendung. Also, Raketenantrieb ist teuer, mit Atombomben wurde es probiert. Jetzt, ich will nochmal zurückkommen auf diese eine Stelle, du wirst mich da nicht los, nämlich so dieses, das bauen Leute gerade selber.
Ja.
Wir sind also, die sind so weit, dass sie in 5 bis 10 Jahren, hast du glaube ich gesagt, dass sie dann auch wirklich da ganz hoch kommen. In welcher Preisklasse reden wir da? Ist es dann wirklich so, also wird es sozusagen, klar, es ist Raketentechnik, es muss gemacht werden, kostet wahrscheinlich auch eher so Geld wie ein teures Hobby, also sowas wie, keine Ahnung, Motorradfahren oder so. Aber kommt man, ist es sozusagen nicht Science-Fiction, dass man tatsächlich überlegt, wenn man will, kann dann über kurz oder lang jeder was in den Weltraum schicken?
Na, ich glaube jeder nicht. Also, du brauchst ja schon einiges an Hintergrundwissen dafür, also einiges auch an Bildung, um das Ganze mal durchzurechnen.
Nee, ich meine gar nicht mehr so, gar nicht mehr so sehr, dass das jeder selber bauen kann, sondern eher sozusagen, dass es so einfach wird, dass es möglicherweise ein Angebot gibt, also dass man es so einfach herstellen kann, dass es sich vielleicht lohnt, irgendwie, hier, kauf deine kleine Rakete.
Na, das jetzt schon. Also jetzt ich schon. Meine, auch Angeboten, Sachen in den Weltraum zu bringen, ja. Das gibt's ja jetzt schon. Das heißt, okay. Du kannst ja da Startplätze auf Satelliten, auf Raketen mit kaufen für deine Satelliten. Ach. Also das ist ja schon kommerziell, das ist ja ganz groß kommerziell. Ich meine, hey, selbst die Leute, die jetzt hier uns gerade per Radio über einen Satellit hören, das sind alles kommerzielle Satelliten, die eingekauft wurden, also beziehungsweise deren Startplätze eingekauft wurden.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich noch sozusagen, wir reden da über 5- bis 6-stellige Beträge.
Naja, wenn du das Geld hast.
Aber darum ging es mir doch gerade.
Du meinst wirklich günstige Möglichkeiten, was in den Weltraum zu bringen.
Okay, lass es mich so formulieren. Du hast ja gesagt, irgendwie im Prinzip reicht es, ein Smartphone ins Weltall zu schießen. Da hätte man schon was von. So. Dieses Ding. Wann wird es für jedermann oder arbeiten wir darauf hin, dass es für jedermann möglich ist, einen kleinen Satelliten ins Weltraum zu schießen?
Ich denke schon. Also es geht schon in diese Richtung rein, ja. Und ich denke mal, dass wir in so in 10, 15 Jahren soweit sind, dass wir schnell und einfach Sachen in den Weltraum bringen können. Die Frage ist nur, ob da Platz ist dann.
Okay, das ist in der Tat eine spannende Frage, um die wir uns gleich kümmern werden. Wir wissen jetzt also schon mal, wie wir in den Weltraum kommen. Und dass das immer einfacher wird und demnächst klären wir dann mal, was wir da eigentlich wollen. Vorher gibt's die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und ihr könnt ihr noch anrufen unter 0331 70 97 110, wenn ihr wollt. Ansonsten hören wir uns gleich wieder. Bis dann.
Fritz. Blue Moon. Zwei Sprechstunden.
Heute Chaos Radio im Blue Moon und wir begeben uns in den Weltraum. Denn auch das ist für Hacker interessant. Natürlich ist es ja eine Herausforderung. Und deswegen sind heute ein paar Leute vom Chaos Computer Club da und reden mal darüber, was man im Weltraum so alles für Unfug treiben kann. Ich begrüße herzlich nochmal Lars, Leon und Starbuck.
Hallo. Wo du gerade Unfug treiben redest. Wir hatten vorhin gerade noch die Diskussion zum Thema, also was wirklich Hacker im Weltraum suchen, Satelliten. Also es gibt durchaus ausgediente und noch aktive Satelliten, die halt auch ein Betriebssystem drauf haben, wo man also nicht nur Daten abhören kann, die runterkommen, sondern sich durchaus auch einloggen kann.
Tatsächlich?
Ja.
Okay, Schweigen. Gut. Ich wollte in dieser halben Stunde jetzt darüber reden. Wir haben jetzt in der ersten halben Stunde geklärt, wie kommen wir da hoch? Und jetzt fangen wir an, was machen wir da eigentlich? Und bevor wir da über Menschen reden, das machen wir auch noch, reden wir jetzt mal über genau diese Dinge. Satelliten. Das ist ja ein interessantes Ding. So als Nicht-Auskenner. Hab vom Weltraum immer noch das Bild, okay, es gibt da irgendwie diese 3, 4 Fernsehsatelliten, die irgendwie so Astra machen oder wie das heißt. Dann gibt es so ein paar GPS-Satelliten, die machen, dass wir navigieren können. Dann gibt es diese Raumstation. Im Großen und Ganzen war es das. Also ich stelle mir sozusagen den Orbit um die Erde, also diese Hülle quasi um die Erde, relativ dünn besiedelt vor.
Nee.
Ja, gut. Wie sieht es denn da oben eigentlich wirklich aus? Was ist denn da alles unterwegs?
Also so grob ist das schon dünn besiedelt, aber es gibt halt immer wieder so Bahnen, die dann halt nicht mehr so dünn besiedelt sind. Also gerade der geostationäre Orbit, der ja irgendwie sehr ein beliebtes Ziel ist, weil man halt sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Erde drumherum dreht.
Okay, also geostationär, es gibt zwei verschiedene Arten, Satelliten zu bedienen. Das eine ist, der fliegt einfach immer um die Erde rum in seiner eigenen Geschwindigkeit. Und das andere ist, er versucht immer über demselben Punkt zu fliegen.
Also sie fliegen immer mit ihrer eigenen Geschwindigkeit rüber, bloß zufälligerweise ab einer gewissen Höhe, oder bei einer gewissen Höhe dreht er sich halt genauso schnell um die Erde rum, wie die Erde sich um sich selber dreht.
Genau,
das aussieht, als würde immer am gleichen Punkt stehen über der Erde.
Genau, und in dieser Höhe ist natürlich sozusagen viel Betrieb.
Genau.
Ah, okay. Ist es denn jetzt wirklich so, dass da Stau ist?
Ja, ein bisschen schon. Also auf jeden Fall, also sie meinten, sie haben noch für die nächsten paar Jahre noch genug Slots, aber da wird es auf jeden Fall eng. Also anders als in anderen Umlaufbahnen, also ob du jetzt irgendwie 200 Kilometer drüber bist oder 250 Kilometer, da spielt es halt irgendwie nicht so eine große Rolle. Allerdings, dieser geostationäre Orbit ist halt relativ begrenzt. Da muss man halt schon wirklich die Höhe halbwegs einhalten. Und wenn man das tun will, dann hat man halt auch nur gewissen Platz. Also noch dazu, wo sie halt auch wirklich in der Äquatorrichtung immer sich rumdrehen, müssen sie ja klar, weil sich, also halt, er dreht sich auch um den Äquator rum. Von daher kann man da halt auch wirklich bloß diese eine Bahn nehmen.
Genau, also die Inklination, die ist halt so 0 Grad, also das heißt, wir sind wirklich auf der Äquatorbahn drauf. Wenn man jetzt zum Beispiel mal diese Astra-Satelliten nimmt, also Astra ist nicht nur ein Satellit, das ist ein ganzer Satellitenverbund, ich weiß gar nicht, wie viele es gerade sind, 6, 7 Stück oder irgend sowas, um halt die ganzen Sender abzudecken. Sie werden auch alle paar Jahre mal ausgetauscht, aber die sind in einem Abstand von ein paar hundert Metern nur zueinander. So, dass sie halt wirklich die ganze Zeit dieselbe Fläche auch ausbreiten können.
Was anderes
gelesen. Echt?
Ja, ich komm, das grad, also sie meinten so irgendwie mehrere hundert Kilometer, weil sie halt irgendwie sonst nicht mehr auseinandergehalten werden können. Also sie senden ja natürlich irgendwie auch runter. Ja. Also mir wäre so, als wenn ich heute 100 Kilometer gelesen hätte. Der Abstand zwischen den einzelnen Satelliten.
Okay.
Das ist aber auch wenig da oben.
Ja, klar.
Ja. Ja, dann hast du das andere Problem der Entsorgung von den Dingern, ne? Aber da können wir vielleicht später nochmal drauf
zurückkommen. Okay, also reden wir jetzt bei diesem 100 Kilometer Abstand, reden wir da von den Astra-Satelliten?
Ja, ja.
Allgemein von Satelliten, die auf der geostationären Umlaufbahn sind. Okay,
also da ist schon ein bisschen Platz dazwischen. Es ist jetzt auch nicht so, dass da quasi so. Was machen die da oben? Also wie gesagt, GPS-Satelliten haben wir, Fernsehsatelliten haben wir. Was passiert da noch?
Wetterbeobachtung, diverseste Spionagesatelliten natürlich.
Ja, macht den größten Teil sogar aus.
Erdvermessung, also irgendwie halt Erdmagnetfeld, so die ganzen Forschungssatelliten, also da ist schon einiges unterwegs. Also alles, was du dir vorstellen kannst, was man halt sinnvoll vom Weltraum aus irgendwie beobachten kann, sowohl in die eine Richtung, also runter zur Erde, als auch in die andere Richtung von der Erde weg, gibt es halt irgendwo einen Satelliten dafür.
Was ist denn die Halbwertszeit von so einem Satelliten?
Wenige Stunden, Tage, Monate bis viele, viele Jahre. Also,
wovon hängt das ab?
Kommt auf an, auf welchem Orbit die sind, ob die selber vielleicht noch einen eigenen Antrieb haben, um die Lage stabil zu halten, ob sie überhaupt noch Sprit drin haben.
Also die ganzen Kommunikations- und Forschungssatelliten würde ich mal so irgendwie wenige Jahre, also irgendwie so 2 bis 10 Jahre vielleicht.
Ja, ein bisschen mehr schon teilweise auch schon. Also ich meine, so die ganzen GPS-Satelliten, die sind ja jetzt auch schon so 15, 20 Jahre im Alter.
Ja, die werden ja auch immer wieder ausgetauscht, oder? Oder sind das immer die gleichen?
Bisher noch nicht.
Okay.
Soweit ich weiß. Also.
So, jetzt habt ihr gerade gesagt, der größte Punkt ist sozusagen sind Spionage, also Erdbeobachtungssatelliten, nennen wir sie mal neutral diplomatisch. Da hat der Mirko angerufen aus Chemnitz. Hallo Mirko.
Ja.
Hallo.
Ja.
Hallo.
Du hattest eine Frage zu den Satelliten.
Genau.
Oder zu Spionage aus dem Weltraum.
Genau.
Bitte, stell sie jetzt.
Ich frage mich, wie Google so, dass so Helming so aus dem Dingsbums so meinen Platz
Werbung
gucken kann.
Bitte was? Wenn du die Frage bitte nochmal im ganzen Satz formulieren würdest, ist nicht ganz angekommen.
Ach so. Wie Google so direkt so auf mich runtergucken kann und mich so direkt so vom Haus senden kann.
Achso, du meinst
Google Maps oder Google Earth oder so, das sind ja keine Live-Bilder. Also du kannst dich jetzt nicht einfach mal rausstellen und mal winken oder vor allen Dingen, wenn du jetzt mal auf die Tür gehst und dann auf Google Maps drauf schaust, du wirst sehen, da ist Tag und nicht Nacht. Schon mal der eine Punkt. Also es sind halt Bilder, die irgendwann mal aufgenommen wurden. Du findest auch meistens unten irgendwo so auf dem Bild drauf ein Datum, wann das Bild aufgenommen wurde. Aber es sind keine Live-Bilder.
Also es gibt halt wirklich Erdbeobachtungssatelliten. Also es sind auch kommerzielle Dienste, wo du halt irgendwie auch sagen kannst, irgendwie du bezahlst ein paar hundert Euro oder irgendwie sowas und dann kriegst du halt ein Bild von einem gewissen Ausschnitt von der Welt.
Mhm. Wie hoch, also diese Satelliten, die halt auch dieses Google Earth machen zum Beispiel, wie hoch fliegen die denn? Ist das der geostationäre Orbit? Wo ist der eigentlich?
Nee, die fliegen die ganze Zeit um die Erde rum.
Okay.
Das sind halt so die Nachkommen von diesen Spionagesatelliten. Die haben meistens diesen sogenannten Low Earth Orbit. Das ist so der Orbit so ab 150 Kilometer bis 2000 Kilometer, meist irgendwo dazwischen.
Also die wollen natürlich auch möglichst weit unten fliegen, um halt möglichst große Auflösung zu haben. Also man muss dazu sagen, irgendwie die richtig nah, also hoch aufgelösten Bilder bei Google Earth entstehen dann durch Flugzeuge. Also sie machen halt so grob Aufnahmen durch Satelliten. Mhm. Okay. Und wenn es halt dann richtig in die, ins Detail gehen soll, also wenn du dich auf dem Bild bei Google Earth sehen willst, dann ist das in der Regel ein Flugzeug, was nochmal drüber geflogen ist.
Ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, es gibt ja tatsächlich Filme so Enemy Number One oder sowas, also wo halt wirklich ein Satellitenbild so reinzoomen auf die Terrasse. Gibt's das schon?
Ja, ja, das sagst du jetzt, ja.
Also gibt's nicht, gibt's noch nicht, wird's auch nie geben, weil du hast einfach durch die Atmosphäre, durch die Störungen halt eine gewisse minimale Auflösung, die du hinkriegst, liegt halt trotzdem, also liegt bei ein paar Zentimetern, mhm. aber weiter runter wirst du auch einfach mit Satelliten niemals kommen.
Okay.
Die Satelliten, die fliegen auch nicht wie die geostationären auf Äquatorebene, sondern die fliegen über die Pole drüber hinweg. Mhm. Das heißt, du bewegst dich ja einmal dann so im Kreis oben und unten um die Erde herum mit dem Satellit. Mhm. Der fliegt auch alle 90 Minuten quasi über den gleichen Pol. Ja, aber jetzt
eine Frage, woher weißt du das?
Bitte?
Woher weißt du denn, dass, also dass das so ist? Das, also, das ist meine Frage. Ne?
Na, also,
die kannst du ja, die Satelliten kannst du ja messen, also du kannst die Signale ja von denen auch reinkriegen, du kannst sie auch teilweise mit bloßem Auge sehen, dass sie entlang fliegen. Wenn die zum Beispiel reflektiert werden von Sonnenlicht, also du siehst schon, dass da Satelliten fliegen.
Also ja. Ihr seid davon überzeugt?
Also, dass du jetzt persönlich nicht wirklich überwacht werden kannst durch Satelliten, das ist tatsächlich durch die Physik begrenzt. Also es gibt halt eine gewisse Auflösung, die du maximal erreichen kannst, wenn du mit Satelliten auf die Erde guckst. Und die ist, also liegt im Zentimeterbereich, das heißt, du wirst irgendwie keine Person eindeutig identifizieren können. Du kannst halt schon.
Aber wenn du Zentimeterbereich sagst, dann meistens.
Also du kannst halt schon sehen, wenn er halt irgendwie aus dem Haus kommt oder mit seinem Auto wegfährt, das sieht man halt schon, aber du kannst halt nicht sagen, das ist die und die Person. Okay. Also du siehst dann irgendwie 3-4 Pixel Breite, irgendwie ist dann der Kopf.
Ja, das ist super. Und der Satellit fliegt mit 28.500 Kilometer pro Stunde über dich hinweg. Das heißt, sobald du da stehst, oder der ist schon direkt wieder weg. Also den siehst du gar nicht
mehr
so
schnell. Also
die Bilder, die aufgenommen werden.
Aber das ist doch eigentlich Schwachsinn, oder?
Nö, du wirst ja immer wieder mal Bilder von der Erde machen, vor allem, wie sich auch die Erde selbst verändert, dafür zu aufgenommen.
Also ich empfinde es als Schwachsinn.
Was denn?
Ja, was du mir gerade gesagt hast.
Warum?
Mit welcher? Nee, ist schön, aber nee, also woher willst denn du das wissen, dass das so ist, wie du es mir gerade gesagt hast?
Du kannst keinen Satelliten direkt so parken. Also du kannst jetzt nicht irgendwo auf einer Stelle stehen bleiben und dort die ganze Zeit aufnehmen. Außer du bist in geostationären Orbit, aber da bist du viel zu weit weg, um saubere, ordentliche Aufnahmen machen zu können.
Also Mirko, sozusagen die übergeordnete Argumentation ist, das, was du glaubst, was passiert, ist physikalisch nicht möglich. Und das weiß man, weil verschiedene Wissenschaftler sich seit mehreren hundert Jahren mit Physik beschäftigen. Und
Wissenschaftler,
ja. Ja. Und glaubst du auch nicht dran? Okay, ich glaube, an dieser Stelle beenden wir das Gespräch mit Mirko, weil sozusagen die philosophische Grundsatzfrage, ob naturwissenschaftliche Physik gilt oder nicht, können wir heute im Verlauf der Sendung leider nicht klären. Also das ist bestimmt mal eine interessante Frage, aber das schaffen wir heute nicht mehr.
Doch, können wir. Sie gilt. Ende.
Ja gut, das sagst du jetzt so und dann würde Mirko sagen, na ja, aber woher weißt du das denn und so weiter und so fort. Und dazu haben wir sozusagen heute tatsächlich wirklich keine Zeit. Aber zu einem anderen Sachen, die ihr gerade gesagt habt, hat Munks angerufen aus Bremen, 25 Jahre. Hallo, guten Abend.
Hi. Ich hatte noch kurze Frage, ob man die Restbestände, die an alten Satelliten dort rumschwirren, soweit noch hacken kann. Werden die nicht irgendwie mit der Zeit ausgelenkt oder aus der Bahn geworfen, um halt wieder Slots frei zu machen?
Nun ja, wie formulieren wir es am besten? Also Satelliten, die ausgedient haben, waren früher meinst du, die sind wirklich bis zum letzten Tropfen Treibstoff betrieben worden. Das heißt, die wurden auch nicht mehr aus der Bahn rausgenommen, sondern die hängen jetzt einfach da drum. Heutzutage ist mittlerweile Verpflichtung halt, wenn du Satelliten hochschickst, dass du zum Schluss immer noch genügend Treibstoff hast, um auf eine andere Bahn zu bringen, so einen genannten Friedhofsorbit. Aber früher hingen die dann halt einfach weiter auf ihrer Bahn, flogen noch weiter rum. Wenn du Glück hattest, war irgendwann mal die Anziehungskraft der Erde so stark oder dass das Satellit dann halt irgendwie auch ein bisschen gebremst wurde durch die Restatmosphäre, dass dann irgendwann runtergecrashed ist. Aber die fliegen dann meist noch ein paar Jahre einfach durch die Gegend. Und taumeln so durch die Gegend und ab und zu kann man die sogar noch erreichen. Das heißt, dass du die es vielleicht nicht mehr richtig steuern kannst, weil halt kein Treibstoff mehr dran ist oder auch die Kreisel ausgedient haben. Aber ab und zu sind halt in einer guten Position, um sie auch mal erreichen zu können. Jetzt muss man ein paar Jahre zurückdenken. Alte Satelliten war auch so das Thema mit der Encryption noch nicht so gut. Das heißt, die Verschlüsselung oder verschlüsselte Signale hochzuschicken, die ganzen Steuersignale wurden einfach so durch die Gegend geschickt. Und wenn du die Steuersignale kennst, ich möchte mal ganz einfach vermuten, du kommst irgendwie auf die Satelliten drauf, ja.
Das wäre mal interessant, ein KSVPN drüber zu spannen. Okay, ich wünsche noch einen schönen Abend.
Ja, danke.
Ja, danke.
Die Idee haben wir auf jeden Fall auch. Also so ein eigenes Netz aufzubauen von Satelliten, es ist eine Idee, die wir schon vor ein paar Jahren gesponnen haben, weil wir dadurch ein eigenes schönes Netz haben, das wir nutzen können, ohne jetzt irgendwelche Leitungen auf der Erde zu haben, die halt ab und zu mal abgeschaltet werden oder so, sondern wirklich ein eigenes Netz zu haben, was dann auch weiter...
Da stecken jetzt zwei Fragen. Genau. Das eine ist zu sagen, es gibt da oben Satelliten, wo ihr vermutet, dass die gehackt werden können. Habt ihr das schon mal probiert?
Nein.
Oder hat das irgendjemand schon mal probiert? Das ist also wirklich nur eine Vermutung.
Stimmt.
Okay, es hat möglicherweise, aber ihr wisst niemand und ihr kennt auch nicht den Freund eines Freundes, dessen Schwiegermutter einen Hund hat, der wiederum jemand kennt, der das möglicherweise mal ausprobiert hat.
Der Hund war's.
Okay. Und dann ist ja die andere Frage, wo ihr gesagt habt, man könnte ja vielleicht sozusagen ein eigenes Netz aufbauen. Da kommen wir zurück zu dem, was ihr vorhin gesagt habt, ein Smartphone in eine Rakete stecken, hochschicken. Hm? Was ich mal gelesen habe irgendwo ist, dass man sich, das habt ihr auch schon gesagt, man kann sich Platz in der Rakete kaufen, dass man so ganz kleine, irgendwie so ein paar Kubikzentimeter große Sachen irgendwie in den Weltraum schicken kann.
Ja, sogenannte CubeSats, also die sind recht bekannt, vor allen Dingen im wissenschaftlichen, universitären Umfeld. Mhm. CubeSats, die sind so Satelliten, muss ich vorstellen, wie ein Würfel mit einer Kantenlänge von 10 Zentimetern. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, die zusammenzuschalten, dann kannst du vielleicht mal 30 mal 10 mal 10 Zentimeter machen. Das sind halt so kleine Satelliten, die werden meistens dann noch von den großen oder von den Raketen mit hochgebracht, die wiegen auch nicht viel, die sind dann nochmal auf so einer kleinen Vorrichtungen aufgebracht, das heißt, wenn ein großer Satellit rausgesetzt wird, dann werden auch gleichzeitig noch ein paar kleine mit rausgesetzt oder vielleicht auch in früheren Orbit schon ein bisschen rausgesetzt. Und die sind halt im wissenschaftlichen Umfeld gerne genommen, weil sie halt eine definierte Größe haben, bestimmte Ansprüche auch schon irgendwie gestellt werden da dran. Und da kannst du selber deine eigene Technik reinbauen, was du auch immer damit machen möchtest. Ob du jetzt vielleicht einfach nur die Restatmosphäre messen möchtest, ob du jetzt irgendwie die Gravitationskraft da oben messen möchtest oder ob du tatsächlich einen Kommunikationssatelliten aufbauen möchtest.
Da möchte ich jetzt gerne mal jetzt sagen, also wie viel brauche ich denn, oder was muss ein Stück Technik können, um als Kommunikationssatellit zu funktionieren?
Naja, du willst Signale empfangen und Signale wegsenden. Der Vorteil ist, wenn du im Weltall bist, die ganzen Probleme, die wir hier unten haben mit Funkwellenausbreitung gar nicht. Mhm. Das heißt, keine Häuser im Weg, keine Bäume, kein blödes Wetter oder so, sondern du bist dort einfach im Weltall.
Ja gut, aber das ist ja gut für den Satelliten und vielleicht für Intersatellitenkommunikation, aber man will ja das unten dann wieder
haben. Also tatsächlich die einfachste Variante ist nur eine große Spiegelfläche. Also so die allerersten Satelliten waren halt wirklich große Aluballons, die sie hochgeschickt haben, die man dann von unten aus irgendwie anpeilen konnte, mit was auch immer Laserstrahlen hochgeschossen hat, irgendwie ist reflektiert worden, haben wir unten wieder aufgefangen. Mhm. Inzwischen ist es natürlich so, dass du dann halt irgendwie Transceiver drauf hast. Das heißt, du hast eine Empfangseinheit, also eine Antenne, eine Empfangseinheit, den Sender und nochmal eine Antenne.
Ist es vergleichbar mit Technik in einem Smartphone tatsächlich? Oder? Ja,
tatsächlich mittlerweile schon oder sogar noch einfacher. Ich meine, zum Beispiel vor ein paar Monaten, ich glaube letzten Winter war das gewesen, hatte ein Japaner einen Satellit fertig gebaut, der einfach nur eine LED drauf hatte, eine ganz starke, okay, der hat auch noch ein Funk-Relais drauf, das heißt, man konnte die LED einschalten damit und er hatte die Idee gehabt, halt einfach mit der LED irgendwie was an den Himmel zu schreiben. Das heißt, die LED immer wieder ein- und auszuschalten, Morsezeichen zu machen, sodass du halt so ein blinkendes Objekt einfach mal da oben hast. Das hat auch funktioniert, also das ist so eine ganz einfache Kommunikationsform, ja. Ansonsten gibt es schon seit Ewigkeiten, also Ewigkeiten heißt in diesem Fall seit Anfang der 60er Jahre Amateurfunksatelliten.
Heißt?
Die heißen Oscar. Das ist von den Amateurfunkern, also die sich ja selber sehr viel mit Funktechnik auseinandersetzen. Die haben dann schon kleine Satelliten gebaut, das sind auch wirklich nicht große Teile, die Signale empfangen können und die auch wieder Signale aussenden können. Mhm. Sogenannte Relaisstationen. Die gibt es wirklich schon lange. Es gehen auch immer noch einige unterwegs dort oben. Die fliegen auch manchmal ein paar Jahre sogar. Die kannst du dann halt auch sehr einfach mit Antenne tracken. Das ist... Was vielleicht noch einfacher geht, ist die ISS zu nehmen. Die ISS, die sieht man ja auch ab und zu mal so am nächtlichen Himmel sehr gut als Leuchten, also wirklich ganz hellen Leuchtenpunkt, der über uns hinwegfliegt. Mit einer recht moderaten Geschwindigkeit auch noch. Also gut, die 28.000 Kilometer pro Stunde, die sie fliegt, so, die nehmen wir halt für 4 bis 5 Minuten, nehmen wir die wahr. Dann fliegt die so halt über den Himmel hinweg. Und wenn du da mal so eine Antenne draufhältst und ein Funkgerät hast oder einen Empfänger hast, der auf 145,8 MHz läuft, dann kannst du teilweise sogar einfach das empfangen, was darüber gesendet wird. Und teilweise sind es einfach auch nur andere Funkamateure, die Signale hochsenden und einfach mal so ein Hallo rausrufen, die kannst du auch darüber empfangen. Und es ist recht einfach zu tracken, weil du diesen hellen Punkt einfach siehst.
Aber senden die über diese Frequenz auch was? Also kann man sich da mit den Leuten unterhalten oder kann man nur hören, was die aussenden oder was Leute?
Nee, du kannst selber auch hochsenden. Das ist eine andere Frequenz dann. Man hat es ein bisschen schwieriger gemacht, damit man nicht so einfach hochkommt. Okay. Es ist eine andere Frequenz, die ist aber auch frei verfügbar. Das ist aus einem anderen Frequenzband einfach. Da braucht man schon ein bisschen mehr Power dafür, um da hochzukommen. Aber es klappt auch. Teilweise kannst du dich auch mit den Astronauten, Kosmonauten, die auf der ISS sind, auch unterhalten. Also die sind auch alles Funkamateure und manchmal haben die da mal irgendwie in ihrer vielen langen Freizeit auf der Raumstation auch Bock, sich ans Funkgerät dran zu setzen und dann kannst du auch mit denen reden.
Also es gab die Story von der, auf der Mir war das, glaube ich, wo das Feuer war. War das Mir?
Ja,
oder war
Mir war das.
Das war auch auf der Mir. Also hatten halt ein Feuer oben gehabt. Irgendwie haben dann irgendwie alle Panik geschoben, irgendwie das Feuer gelöscht und wollten dann natürlich reporten irgendwie nach unten, wir hatten hier ein Feuer und irgendwie, es war halt irgendwie mitten in der Nacht. Das heißt irgendwie, die Bodenstationen waren glaube ich im Funkschatten gewesen und dann haben sie halt einfach mit so Funkamateuren, haben es halt so als erste die Funkamateure irgendwie mitgekriegt, dass sie da oben gerade ein Feuer hatten und dann irgendwie in der Raumstation, in der Zentralstation irgendwie angerufen und meinten, ihr hattet da ein Feuer rum.
Das ist auch geil, wo die dann so, hä, ja, erzähl uns, du hast mit so Leuten geredet. Aber nochmal zurück zu den Satelliten.
Ja.
Also sagen, für unser eigenes kleines Internet würden wir wahrscheinlich sagen, so eine Art kleinen Rechner haben wollen.
Also die Rechentechnik ist halt tatsächlich irgendwie nichts super Modernes mehr. Also ich meine, ein Telefon ist auf jeden Fall mehr drin, als du brauchst, um da oben Satelliten zu benutzen. Ich glaube, von der Antennentechnik her ist es schon noch ein bisschen größerer Aufwand. Also da kannst du nicht einfach die Antenne vom Telefon nehmen. Aber irgendwie jetzt nichts, was man halt irgendwie, also ich meine, das ist auch im Zweifelsfall nur eine Schüssel, die da irgendwie dann ran.
So ein WLAN-Router wäre zum Beispiel super klasse, einfach so einen WLAN-Router hochzuschicken, der drin hängt, die Technik davon, du würdest sogar die WLAN-Signale dann hier unten auf der Erde noch empfangen
können. Das muss jetzt mal ein bisschen genauer erklären, weil der Punkt ist, bei mir in der Wohnung habe ich das Problem, in der Küche WLAN zu haben, wenn das Ding
Hinter der Wand ist.
Hinter der Wand. Ja, gut, aber ich stelle mir jetzt vor, so eine Wand ist trotzdem kein Problem als 150 Kilometer.
Doch, ist genau das Problem.
Echt?
Ja. Also es ist halt eine Frage der Frequenz und halt irgendwie diese 2,4 Gigahertz, die halt, oder 5 Gigahertz, wo halt irgendwie das WLAN heutzutage üblicherweise drauf sendet, geht halt nicht besonders gut durch Wände durch.
Ja.
Allerdings halt irgendwie in der freien Umgebung hast du halt sehr gute Ausbreitungsbedingungen. Also du kannst
solange
halt,
es nicht regnet, ja.
Genau, wenn du halt auf der Erde, also es gibt halt so Long-Range-Sende-Empfangs- Contests, wo sie halt irgendwie auf jeden Fall mehrere, also zig Kilometer gemacht haben, auf der Erde selber drauf. Und irgendwie dann ist natürlich, wenn der Satellit oben rumfliegt und du nach oben schießen kannst und jetzt nicht gerade ganz viel Wolken mit Wasser drüber die sind, dann kannst du da sehr wohl.
Der Nachteil ist halt natürlich, dass der Satellit so schnell ist, dass der halt
genau, du musst
für drei,
halt
vier, fünf Minuten zu sehen ist und dann brauchst du wieder 90 Minuten, bis er wieder da ist.
Du musst halt die Antenne mit nachführen und halt im Zweifel zwei genug Satelliten haben, die dann nacheinander antrecken
kannst. Und den Doppler-Effekt ausgleichen, das ist noch das andere Problem. Aber grundsätzlich gesehen, das sind lösbare Probleme, die es vielleicht nicht unbedingt mit einem normalen PC, ja doch, mit einem normalen PC, könntest du das eigentlich auch machen. Doch, das ginge.
Okay.
Doch, nee, das sind lösbare Probleme, die kennen wir auch heutzutage alle, weiß man auch, wie man damit umgeht und ich denke, das ist tatsächlich in der Zukunft möglich, so ein kleines Netz halt einfach aufzubauen, so ein Kommunikationsnetz.
Also ich entnehme den Sachen, die ihr erzählt, zu sagen, dass es im Prinzip schon möglich wäre, aber momentan noch zu großer Aufriss ist, um es wirklich selber zu machen.
Ich glaube tatsächlich, die Kosten, es hochzubringen, ist irgendwie der einzige Hindernis.
Okay, Faktor dabei. Was hätte man da für einen Vorteil, wenn man da so ein Netz von kleinen Satelliten mit eigener Technik, also was habt ihr für Ideen, die man da möglicherweise dort oben?
Würdest du mir einkaufen wollen, wenn ich sage, hey, ich habe ein schnüffelfreies Netz da oben hängen, das kannst du immer nutzen. Ist das für dich interessant genug?
Möglicherweise wäre das eine Idee, aber ist das tatsächlich realistisch? Also weil ich stelle mir schon vor, man schießt halt irgendwie Netz hoch und dann geht es auch irgendwie, aber wäre das wirklich, also wäre wirklich denkbar, dass man ein Satelliten-Internet baut, das sozusagen schnell genug ist, um es wirklich zu benutzen? Oder ist das dann eher sozusagen, das ist dann nochmal ein Extranetz, da geht es dann sagen, da kann man nur per Text kommunizieren, weil die Bandbreite zu gering ist und sowas? Oder ist das wirklich so, da kann man was Richtiges bauen?
Kommt drauf an, was du wirklich machen willst. Bandbreiten?
Ja, also.
Größe her, also das ist, ich also, gucke gerade mal den Leon an, der kennt sich da besser mit aus. Das haben wir mitgenommen.
Ja, das Problem am Satelliten-Internet ist vor allem, also in den letzten Jahren auch weniger die Bandbreite tatsächlich. Also man kann sich das sogar kaufen mittlerweile von kommerziellen Anbietern. Und dann kann man da irgendwie tatsächlich auch hochladen mit vernünftiger Geschwindigkeit und auch runterladen. Das Problem ist, dass irgendwie das einzelne Paket sehr lange braucht. Das heißt, man hat eine hohe Latenz, ehe ein Paket da ist. Aber man kann viele gleichzeitig unterwegs haben, aber bis einzelne da ist, dauert es. Das heißt, der Ping ist schlecht, das verstehen Gamer bestimmt ganz gut. Und man muss auch ein bisschen warten, ehe so eine Seite aufgerufen wird zum Beispiel.
Oh, okay, also sowas wie Mailen und Surfen ginge noch?
Genau, das ging ja ganz gut.
Du kannst kein Counter-Strike mehr zocken.
Genau.
Okay. Ja, also und das aber überwachungsfrei quasi.
Ja.
Also solange da nicht jemand hochgeht und meinen Satelliten aufschraubt.
Richtig.
Wie weit sind wir da?
Das tatsächlich, also auf jeden Fall in der Theorie oder in der anfänglichen Praxis auf jeden Fall ist auch schon, sind sie dabei. Also es gibt schon Überlegungen oder tatsächlich auch schon Satelliten, die halt andere Satelliten greifen können. Also es geht halt darum, irgendwie also entweder zur Reparatur, beziehungsweise die Idee ist tatsächlich, wenn wir von Weltraumschrott geredet haben, dass es halt Satelliten gibt, die sich halt so langsam an ein Stück Weltraumschrott ran manövrieren und es dann anstoßen, dass es halt irgendwie Richtung Erde wegdriftet und dann verglüht.
Ja.
Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass wenn man halt irgendwie erstmal so einen Satelliten hat, der sich dann halt wirklich auch an einen fremden Kommunikationssatelliten andockt und dann mit seinen Greifärmchen die Kabel umsteckt.
Ihr habt ja erzählt, ne, diese 10 Kubikzentimeter Dinger, die sind ja auch standardisiert. Da weiß man ja, wo die Öffnung ist.
Ja, genau. Also braucht man auch so einen kleinen Standard halt einfach. Ja. Macht es günstiger, die Dinger hochzusticken auf jeden Fall.
Okay.
Aber haben wir
noch
anfangen.
Haben wir noch was vergessen, was die Satelliten angeht?
Bestimmt.
Stimmt.
Ach ja, ich hatte vorhin irgendwie was, weil es um Überwachung mit Satelliten gab. Ein interessanter Faktum ist das Hubble-Teleskop. Mhm. Das war ja tatsächlich mal oder ist kaputt mal gewesen und sind dann irgendwann dazu übergegangen, einen von der NSA, einem Geheimdienst benutzten Pendant, was ebenfalls oben war, was aber halt nicht in den Weltraum geguckt hat, sondern auf die Erde geguckt hat. Also das heißt, es gab tatsächlich ein identisches
Hubble 2.
Hubble 2, was halt irgendwie nach unten geguckt hat als Überwachungssatellit, den sie dann halt irgendwann, weil sie es nicht mehr gebraucht haben, was halt irgendwie auch sagt, sie brauchen das nicht mehr. Das heißt, sie haben inzwischen schon irgendwie ausreichend gute Ersatz dafür gefunden, was sie dann halt irgendwie einfach umgedreht haben und damit dann irgendwie in den Weltraum gucken konnten.
Verrückt. Ist ja unglaublich. Was mir jetzt übrigens aufgefallen ist, es kam häufiger diese 90 Minuten jetzt, ne?
Ja.
Also eine Erdumrunde, 90 Minuten.
Ja.
Und wir haben ja angefangen mit dem Film Gravity, wo ja auch genau das eine Rolle spielt, ne? Alle 90 Minuten kommt diese Weltraumschrottwolke wieder rum.
Hm.
Jetzt habt ihr schon erzählt, okay, also Satelliten irgendwie, sie sind so hunderte von Kilometern auseinander. Ist denn diese Weltraumschrottwolke in diesem Film realistisch?
Ja, ist durchaus realistisch. Das ist ein tatsächlich Bedrohungsszenario, was wir haben. Dieser ganze Weltraumschrott, der da rumfliegt, vor allen Dingen, wenn so ein Stück getroffen wird, also wenn so ein Satellit getroffen wird von irgendwie kleinen Kometen
oder von Steinchen, den Chinesen.
Oder
also es gab tatsächlich schon mal den Fall, dass die Chinesen irgendwie ganz groß irgendwie angekündigt haben, wir können jetzt auch Satelliten abschießen und sie haben es tatsächlich auch gemacht, woraufhin dann irgendwie alle die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben und sagten, wie seid ihr bescheuert, weil sie halt einfach mal einen Satelliten zerstört haben, der sich in Millionen von Teilen oder Tausende von Teilen zersplittert hat.
Die dann nochmal selber noch eine zusätzliche Geschwindigkeit draufkriegen zu diesen 28.000 Kilometer pro Stunde, die dann noch ein bisschen schneller durch die Gegend fliegen und dann kommen die wieder an andere Satelliten dran und hauen diese Satelliten kaputt, die dann auch wieder kaputt gehen.
Das Problem ist, wenn es halt irgendwie ein großes Stück ist, dann fliegt es halt schön mit seinen 28.000 Kilometer pro Stunde irgendwie um die Erde rum in einem Stück. Sobald es aber irgendwie kaputt geht, dann hast du den Effekt, dass du halt in diverse Richtungen das wegdriftet, sich total wild durch die Gegend dreht und dann im Zweifelsfall nochmal gegen ein anderes Stück stößt und dann halt total unkontrolliert in alle Richtungen.
Es ist mal so eine Person namens Kessler, die dann auch ausgerechnet hat, dass wir ein paar zig Jahren, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber auf jeden Fall, wenn wir weiter so machen mit unserem Weltraumschrott, irgendwann gar nicht mehr von der Erde wegkommen können, weil wir einfach so viel Schrott um uns rumgelagert haben, dass wir nicht mehr zerstörung- oder unfallfrei wegkommen bis zum Mond hin oder noch weiter weg, sondern dass wirklich so viel Zeug so einfach rumliegt. Das ist der sogenannte Kessler-Effekt dann auch nach ihm benannt.
Also es ist auch so, dass die ISS zum Beispiel in regelmäßigen Abständen mal Bahnkorrekturen durchführen muss, weil halt einfach da gerade so ein Stück Schrott durch die Gegend fliegt, in dem sie halt ausweichen muss.
Also dieses Szenario, was da in dem Film sozusagen aufgerufen wird, nämlich irgendjemand schießt einen Satelliten ab?
Ja, es war nicht nur Satellit, es war, wenn ich das richtig verstanden habe, im Film war das eine ausgebrannte Stufe. Also eine Raketenstufe. Ich meine, das ist auch das andere Problem, Raketenstufen, die wir halt hochbringen, ja, die Feststoffbooster, die wir dran haben, oder beziehungsweise die erste Stufe, die fliegt meistens noch irgendwie zurück auf die Erde.
Mhm.
Aber die weiteren Stufen, die hinten dran sind, die werden halt im Orbit irgendwo abgeschossen. Und die wandern nur ganz, ganz langsam wieder zurück. Und die meisten Objekte, die wir als Satelliten draußen sehen können, das sind tatsächlich ausgebrannte Stufen, die teilweise schon seit 50 Jahren da rumwabern.
Also ist auf jeden Fall realistisch, wird halt, also umso schlimmer, je öfter sie von irgendwelchen anderen Teilen getroffen werden und dann irgendwie kleiner werden und noch kleiner werden und dann hat sie wirklich Wolken von Schrott.
Und die Wolken bleiben dann aber auch zusammen, weil ich dachte jetzt erst zu sagen, wenn ich so ein Ding schieße, dann platzt das ja in alle Richtungen.
Halt dieser Kessler-Effekt, dass du halt dann in diverse Richtungen, also jedes Mal, wenn es halt wieder getroffen wird, hast du einen anderen Drehrichtung und eine andere Beschleunigung
in irgendeine Richtung. Aber es ist trotzdem so eine Wolke von Müll, die sozusagen in einem Orbit dann wiederum um die Erde fliegt.
Die bleibt im ähnlichen Orbit, außer sie wandert wirklich dann so weit raus, weil du halt ein bisschen mehr Geschwindigkeit draufgekriegt hast, dass sie dann halt auf einen anderen Orbit draufkommt. Ich meine, das sind dann so Orbitalmanöver, also wenn du schneller bist, dann wird der Orbit größer, wenn du langsamer, also wenn du in Bremsrichtung halt irgendwie fliegst, dann wird es ein kleinerer Orbit, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
Okay, gut. Wir halten fest, es gibt Müll. Und es ist interessant, Satelliten hochzuschicken, weil dann könnten wir unser eigenes abhörsicheres Internet machen.
Total.
Gut, dann, wenn wir jetzt die Technik in den Weltraum geschossen haben, reden wir gleich darüber, was man mit den Kohlenstoffformen, den Lebendigen da oben machen kann. Kurze Pause, dann sind wir gleich wieder da. Weil wir heute hier im Chaos Radio im Blue Moon über Raumfahrt und den Weltraum reden. Wir haben schon geklärt, wie man da hochkommt. Wir haben schon geklärt, was man mit Satelliten dort anstellen kann. Und wir wollen von euch auch wissen, was ihr davon haltet, dass es dieses ganze Weltraum-Ding überhaupt gibt. Also soll man das machen? Soll man da Millionen von Euro hinverschwenden? Findet ihr das interessant? Würdet ihr gerne mal dorthin? Oder möchtet ihr gerne mal selber was dorthin schicken? 0331 70 97 110 ist die Nummer, unter der ihr hier mitmachen könnt. Zu Gast im Studio sind Starbuck, Leon und Lars. Hallo und guten Abend nochmal. Ach so, ich müsste vielleicht eure Mikrofone aufmachen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Das kann man auch sagen.
Sehr gut. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, wie man da einen Menschen hochkriegt. Wie kriegt man einen Menschen hoch? Also mal abgesehen davon, dass man ihn da hochschießt. Was sind so die grundlegenden Probleme, die man klären musste, bevor das überhaupt funktioniert hat?
Naja, ich meine, grundlegende Probleme sind ja, hier auf der Erde hast du ja im Grunde das, was du zum Leben brauchst grundsätzlich, also Sauerstoff.
Kaffee.
Kaffee auch. nee, aber Sauerstoff ist halt so die einige Sache. Wasser findest du ja auch fast überall, auch so bis wirklich verdörrten Gebieten, klar. Aber so ganz grob gesehen, diese Erde ist schon mal gar nicht mal so schlecht, um hier drauf leben zu können. Im Weltall muss ich den ganzen Krempel mit mir schleppen. Das heißt, ich muss meinen Sauerstoff mit mir rumschleppen. Ich muss halt noch irgendwas mit mir schleppen, was mich vor den Strahlen schützt. Da haben wir hier so ein tolles Erdmagnetfeld in nördlichen und südlichen Gebieten. Da leuchtet es manchmal auch ganz toll so, wenn so die ganzen lustigen Strahlen drauf raufprassen. Das sind diese Polarlichter.
Eine Heizung nicht zu vergessen.
Eine Heizung, ja, genau. Also so im Weltall kann es mal warm, mal kalt werden. Kommt drauf an, auf welche Seite des Planeten du gerade bist.
Also das ist eh ein ziemlich großes Problem allgemein, wenn man halt so Sachen in den Weltraum schickt, also auch so deine kleinen Satelliten, dass du halt an der sonnenzugewandten Seite so Temperaturen von plus 150 Grad hast und auf der abgewandten Seite bist du bei minus 350, also auf jeden Fall extrem große Unterschiede irgendwie und das führt natürlich auch zu Spannungen in deinen Geräten und so weiter.
Ja, das driftet dann auch und so, das ist ein anderes Problem. Ja. Nee, aber du musst tatsächlich den ganzen Kram mit dir führen, du musst die ganze Schutzausrüstung mit dir führen und du hast nicht so viel Gewicht, wie wir vorhin schon mal gehört hatten. Also so 5 Tonnen kann ich da mal so hochbringen, Material. Da musst du echt schon aufpassen, was du mitbringst. Also kannst jetzt nicht einfach mal so ein halbes Spanferkel mit einstecken, um es dann halt mal schön locker das zu verputzen, sondern du brauchst halt auch diese herrliche Astronautennahrung dazu.
Also die ist nicht nur in Tuben, weil es in der Schwerelosigkeit einfacher zu essen ist, sondern auch, weil die einfach dann leichter zu transportieren ist, wenn man die zusammenquetscht.
Ja, und auch gebündelter halt einfach, ja.
Ist es denn so, dass die Strahlung eigentlich das wirklich lebensgefährlich im Weltraum ist?
Auch. Also Strahlung ist natürlich eines der ganz großen Probleme. Andere kleine Objekte, die noch rumfliegen, die auf dich draufprasseln können. Das Vakuum bzw. die Luftleere ist natürlich das Problem halt. Das heißt, du brauchst wirklich einen ordentlichen Raumanzug, um da rausgehen zu können. Und ja, Strahlung, also Wärme und Kälte ist ja im Grunde auch Strahlung. Das passt auch schon.
Oder jetzt, kommt da mit rein. Ja. Was das Vakuum angeht, man stellt sich ja mal vor, also ich habe mir das lange vorgestellt und ich habe auch von Leuten gehört, dass das immer noch ihre Vorstellung ist. Der Raumanzug geht auf und peng, platzt der Mensch, weil Vakuum. Aber das stimmt ja gar nicht, habe ich gehört. Man kann bis zu einer Minute im Weltraum überleben.
Habe ich auch gehört. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal ausprobiert wurde. Ich glaube nicht. Ich hoffe, es auch passiert auch nicht.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass es mittlerweile genug Notfälle mit Raumanzügen gab, als dass man das sozusagen als gesicherte Erkenntnis
Nee, also so platzen wird es wohl nicht sein. Also ich meine, die ersten Vorstellungen waren so, wir kennen es vielleicht aus der Schule noch, diesen schönen Versuch irgendwie, wir stellen so ein Glas mit Wasser unter eine Käseglocke und machen da mal ein Vakuum drin. Mhm. Irgendwann fängt das Wasser an zu brodeln, dann hat man sich auch gedacht, so, ja, also wenn so ein Mensch halt einfach rausgeht im Weltraum ohne Anzug, dann wird das Blut direkt anfangen zu kochen. Mhm. Nee, wird wohl nicht so sein, sondern die Hauten so, die schützt schon sehr, sehr gut.
Ja, aber das ist doch ein ähnliches Problem, wie wenn du irgendwie als Tiefseetaucher zu schnell auftauchst, dass du dann halt irgendwie tatsächlich der Druckunterschied dich da dein Blut zum Kochen bringt. Das sollte doch irgendwie da oben dann ähnlich sein.
Wird ähnlich sein, aber soweit ich weiß, also ich habe auch sowas gehört mit 1 bis 2 Minuten, dass du auch mal im Vakuum quasi so ein bisschen überleben kannst, aber du bist halt sehr, sehr schnell kaputt. Also die Sauerstoffunterbindung oder Sauerstoffzufuhr zum Gehirn, die ist halt sehr schnell.
Das ist doch mal eine Frage an die Hörer, ob sie schon mal im Weltraum ihren Anzug abgelegt haben.
Haben wir Ärzte unter uns, die schon mal im Weltraum Patienten mit Schwerlosigkeitsproblemen
also hier Weltraummediziner oder Leute, die genau wissen, was da passiert?
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
So, und wo wir gerade bei Leben im Weltraum sind, hat der Martin auch gleich angerufen. Hallo Martin aus Reinickendorf.
Hallo, grüßt euch.
Hallo. Wo möchtest du gerne im Weltraum leben?
Ich habe jetzt nicht zugehört, weil ich das Radio ausgemacht habe. Aber im Weltraum möchte ich erstmal nicht leben. Vielleicht mit einem Anzug, aber sonst wäre es schwierig.
Okay, warum hast du angerufen?
Wie bitte?
Warum hast du angerufen? Was ist deine Frage?
Meine Frage? Ich habe vielleicht eine Anmerkung.
Okay.
Also ich interessiere mich auch für das Thema Raumfahrt und was damit zusammenhängt, Astrophysik und Astronomie. Und insbesondere finde ich das Thema Exoplaneten sehr faszinierend.
Ja. Yeah.
Und mittlerweile hat man ja um die 1000 Exoplaneten entdeckt. Das wären ja quasi wöchentlich mehr.
Martin, die Regel beim Chaos Radio ist, wer zuerst ein Fremdwort benutzt, muss es auch erklären. Was ist ein Exoplanet für jeden, der es noch nie gehört hat?
Ein Exoplanet ist ein Planet, der sich nicht in unserem Sonnensystem befindet, sondern in einem Sonnensystem außerhalb, in einem fremden Sonnensystem sozusagen, ja. Mhm. Wie der Name schon Exo sagt. Also ein Planet, der um einen fremden Stern kreist. Mhm. Und wie gesagt, man hat mittlerweile um die 1000 entdeckt und es wären quasi wöchentlich mehr, insbesondere durch die Daten von Kepler, der mittlerweile leider nicht mehr funktioniert. Und leider, also was ich schade finde, wir haben zwar schon so viele Exoplaneten entdeckt, aber die Informationen, die wir über sie haben, sind doch sehr dürftig. Ja, wir kennen vielleicht die Masse.
Sind aber auch ganz schön weit weg.
Das stimmt, ja. Wir kennen die Masse, den Orbit, vielleicht die Temperatur. Von einigen wenigen kommt vielleicht auch das Spektrum, also direkte Sonnenlicht einfangen und einige Elemente in der Atmosphäre nachweisen. Aber was man sich ja so wünschen würde, wäre vielleicht so Bilder von Exoplaneten, wie man sie vielleicht von der Erde kennt, ja. Mhm. Dass man Meere sieht, Wolken, vielleicht irgendwelche unnatürlichen Strukturen auf der Oberfläche. Und das war halt so ein Gedanke, der mich mal beschäftigt hat. Und die Frage an euch wäre, denkt ihr, dass sowas überhaupt physikalisch möglich ist? Nee. Also dass man quasi einen Exoplaneten vielleicht in 10, 20 Lichtjahren Entfernung so auflösen kann, dass man solche Informationen hier rekonstruieren könnte?
Du sagst schon, 10, 20 Lichtjahre Entfernung. Lichtjahr ist tatsächlich eine Entfernung, das ist die Strecke, die das Licht braucht, um innerhalb eines Jahres sich zurückzulegen. Das heißt, die Planeten, die wir dort jetzt gerade sehen, also die wir halt durch irgendwelche Spektrometer mal gefunden haben, das ist alles Licht, was irgendwie dort so vor 10, 20 Jahren mal an den Planeten vorbeigestrahlt ist. Das ist also schon sehr, sehr lange her.
Das ist ja egal. Ich meine, du musst ja einfach mal die Größenordnung vor...
Das spielt ja keine Rolle.
Also du musst ja einfach mal die Größenordnung vor Augen halten. Irgendwie halt die Entfernung. Also ich meine, versuch's einfach mal irgendwie auf der Erde runterzubrechen, zum Beispiel eine Vergrößerung vom Mikroskop. Und dann, wenn du halt irgendwie diese 10, 20 Lichtjahre in eine Entfernung umrechnest, dann wird dir klar werden, dass es irgendwie einfach mal irgendwie nicht machbar sein.
Ja, du brauchst halt Antriebe, die bitte
nicht schlecht
hinzukommen. Also ich meine, wenn du mal...
Es geht um Satelliten
von hier. Ich muss zugeben, das war eine Fangfrage.
Ja, klar. Es ist schwierig.
Ich hab diese Frage interessanterweise auch mal... ich hatte mal die Gelegenheit, mit diesem Astrophysiker Harald Desch zu sprechen und habe ihm dieselbe Frage gestellt. Und er meinte zu mir auch, das ist eigentlich nicht möglich. Das ist aber auch schon Jahre her, das glaube ich vor 10 Jahren oder länger.
Das wird doch einfach niemals möglich sein. Also du kannst
ja, das ist der Punkt. Jetzt, da möchte ich aber widersprechen. Denn ich habe was sehr Interessantes gelesen. Und zwar, ihr kennt sicher den Effekt der Gravitationslinsen.
Naja, das wollte ich gerade hinaus.
Also und wir haben eine, also jede Masse erzeugt ja, kommt hier Raum und da gibt eine entsprechende Gravitationslinse. Im Prinzip haben wir eine Gravitationslinse direkt in unserem Sonnensystem. Und zwar erzeugt durch die Sonne. Auf der Jupiter zirkt eine große, aber jeder
macht das die Sonne aus. Halt.
Jetzt wird es aber schon sehr, sehr technisch.
Ich wollte gerade mal sagen, so. Martin, halt, einen Moment.
Ja?
Eine Gravitationslinse. Ich fürchte fast, das ist nicht erklärbar. Kann man in einfachen Worten zusammenfassen, was das sein soll?
Eine Lupe,
das kann man vielleicht so sagen. Eine Lupe, die aber erzeugt wird durch die Masse eines Objekts.
Also der Licht, das Licht wird ja auch durch Massen irgendwie abgelenkt. Und du kannst ja natürlich, also wenn du halt ein Objekt beobachtest, was hinter der Sonne ist, wird natürlich das Licht, was von diesem Objekt ausgesendet wird, durch die Sonne auch gebeugt. Das heißt, wenn du halt genau in diesem Beugungspunkt, also in diesem Brennpunkt der Sonne dann bist, dann siehst du natürlich die Sachen, also wie auch wirklich von der Linse, wenn du die irgendwie in die Sonne hältst, dann ist ja dahinter irgendwie auch ein Brennpunkt, wo dann halt irgendwie das Papier anfängt zu kokeln.
Okay.
Aber trotzdem, also selbst mit irgendwie der Sonne als Gravitationslinse wirst du halt niemals Bilder hinkriegen, die halt einen Planeten als Planeten darstellen, dass du Wolken drauf siehst. Das ist halt
also meiner Meinung nach ist diese Information nicht korrekt.
Ich glaube, da können wir sehr lange auch drüber diskutieren, aber die Frage ist jetzt, wie sind wir jetzt gerade von bemannten Raumfahrt zum Gravitationsdienst gekommen?
Wenn das erlaubt ist.
Bitte.
Ja.
Und zwar gibt es wirklich ein reelles Konzept, welches auch theoretisch berechnet wurde. Es gibt das Konzept, ein Geschwader aus kleinen Spiegeln, genau im Brennpunkt der Gravitationslinse der Sonne zu positionieren. Und dann per Interferometrie quasi einen riesigen Spiegel zu erzeugen. Und man hat wirklich ausgerechnet, dass es möglich wäre, damit in 10 bis 20 Lichtjahre Entfernung solch hohe Auflösungen zu erreichen, dass man wirklich diese Details wie Kontinente, Meere abbilden könnte. Das ist ein französischer Astrophysiker, der das ausgerechnet hat. Ich weiß nicht genau, wie der heißt.
Hast du eine Quelle?
Telepolis. Telepolis, vor halbem Jahr, glaube ich, fand es drin. Ich kann den Link mal raussuchen.
Such doch den Link mal raus. Wir haben doch bestimmt eine Mailadresse, oder? Chaosradio@ccc.de.
Genau, chaosradio@ccc.de.
Also das ist tatsächlich ein theoretisch durchaus möglich.
Also ich könnte es mir mit mehreren Gravitationslinsen durchaus vorstellen, die man halt dann irgendwie aber erzeugen muss oder beziehungsweise durch Zufall zwar praktisch zwei Sterne in einer Linie praktisch. Mit einer Gravitationslinse so ein Spiegeln würde ich behaupten nicht, aber ich meine, wenn du das gelesen hast und das fundiert ist.
Ich würde mir die Hand auch nicht dafür abschneiden, aber wie gesagt, das ist der ganze Stoff.
Okay.
Such doch mal die Quelle raus, genau. Schick doch mal an Chaos. Also das würde mich auf jeden Fall interessieren auch.
Martin, dann vielen Dank.
Ja, bitte.
Und wir gehen jetzt zurück zur bemannten Raumfahrt. Gravitationslinsen, ey, das ist... Normalerweise muss ich die Leute, die hier vom Chaos Computer Club da sind, im Zaum halten, damit sie nicht kompliziert werden. Jetzt macht ihr das schon da draußen. Ich fühle mich ein bisschen wie der Letzte, der irgendwie...
Ich finde das total super.
Ich finde es auch total super.
Ist ein total spannendes Thema, aber Weltraum ist groß und hat auch sehr viele Themen.
Bemannte Raumfahrt.
Ja.
So. Gibt's Probleme? Wurden gelöst?
Ja.
Wie kommen wir denn jetzt selber dahin? Ist das überhaupt realistisch?
Also du meinst, du und ich jetzt hier, dass wir jetzt so quasi, anstatt jetzt irgendwie ins Auto zu steigen und gleich zurückzufahren, dass wir einfach sagen so, hey komm, lass uns mal unsere Rakete nehmen und zu unserer Raumstation zurückzufliegen, ne?
Ja.
Wäre schön, ne?
Wäre ich dabei.
Aber wie kommen wir selbst dahin? Nee, momentan ist es leider nur wenigen Leuten vorbehalten, halt mal in Weltall zu fliegen. Entweder, weil du technisch halt einiges drauf hast.
Oder
weil du viel Geld hast. Exakt das. Das sind so die zwei Faktoren, um in den Weltraum reinzukommen. Das ist, ja, also so dieses, ich gehe jetzt mal morgen dahin und kaufe mir ein Ticket ins All. Ich glaube, das passiert jetzt auch noch nicht so schnell. Es gibt zwar Anfänge, in diese Richtung halt reinzuarbeiten. Jetzt nicht nur durch senkrecht startende Raketen, sondern auch durch Flugzeuge, die schnell genug sind, die auch so die Weltanlinie, also die 100 Kilometer auch ankratzen können.
Es gibt tatsächlich Leute, die das irgendwie durchgerechnet haben und irgendwie so sagen, in absehbarer Zeit von 10 bis 15 Jahren wird es möglich sein für, sagen wir, ja, wenige Zehntausende Euros halt irgendwie für ein paar Tage oder ein paar Stunden irgendwie auf einem Hotel im Weltraum. Irgendwie kurz.
Ja, das habe ich vor 10 bis 15 Jahren auch schon gehört. Also wir merken, wir sind nicht so weit gekommen.
Naja, aber immerhin ist doch Richard Garriott zum Beispiel, also so ein Spiel, jemand, der mit Computerspielen.
Ja, oder Mark Shuttleworth, der hat es auch gemacht, hat sich auch einfach mal eingekauft, ja.
Aber die waren auch auf der ISS, oder?
Ja, genau, richtig. Die sind zur ISS geflogen.
Aber das, das gab es schon, dass Leute, dass Privatpersonen für Geld im Weltraum waren.
Das waren jetzt 6, 7 Leute, die es gemacht haben. Das war auch zu Zeiten noch, als noch die Shuttles zusätzlich geflogen sind, also das Space Shuttle. Das heißt, da hatten dann die Russen selber noch ein bisschen Platz gehabt dann ab und zu mal und haben nochmal einen ihrer 3 Plätze in der Soyuz-Rakete mal für jemanden freigemacht, der genügend Geld auf den Tisch gelegt hat und damit auch das Programm ein bisschen mit unterstützt hat.
Mhm. Aber tatsächlich
mittlerweile wird es nicht mehr gemacht, weil wirklich die Soyuz nur so die einzige momentan das einzige bemannte Raumschiff oder bemannbare Raumschiff ist, was wir in den Weltraum schicken können. Das Shuttle ist eingestellt worden, alle anderen Dinger sind halt, naja, Quatsch, Chinesen kommen ja jetzt auch noch. Ha, genau, die haben wir jetzt noch.
Und ja, aber es reduziert sich tatsächlich irgendwie auf den Faktor oder auf den Fakt, dass du halt nicht genug Raketenstarts auf die Reihe kriegst, um halt irgendwie genug Leute hochzubringen, wenn man halt wieder... was vorhin schon angesprochen wurde, den Space Elevator hat, wo du halt wirklich dann einen Aufzug hast, wo du unten einsteigst irgendwie und nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen dann irgendwie oben aussteigst, dann sind das auch keine Kosten mehr und dann ist es natürlich irgendwie auch durchaus bezahlbar, einfach mal kurzzeitig in den Weltraum hochzusteigen und wieder runterzukommen.
Aber das ist tatsächlich noch Zukunftsmusik.
Das ist noch Zukunftsmusik, aber also da würde ich durchaus sagen, das kann man, also können wir in unserem Alter durchaus noch erleben.
Okay.
Ja, im Alter.
So, jetzt, warum eigentlich, also, dass man Satelliten hochschickt, das finde ich total verständlich, weil man sagt, alles klar, die sind dann da oben und machen uns Sachen leichter, also die Signalübertragung ist viel besser, wir können in den Weltraum reingucken und so weiter. Aber warum zur Hölle schickt man Menschen in den Weltraum? Also, ich meine, okay, es ist geil und man hat halt mal gemacht, aber.
Na. Irgendwer muss die Experimente da oben auch bedienen können.
Roboter?
Die waren zu der Zeit, als die ersten Menschen im Weltraum waren, noch gar nicht so weit.
Ja, aber mittlerweile.
Mittlerweile auch nicht wirklich. Okay. Also so die Robotertechnik ist auch nicht so weit fortgeschritten. Die muss halt auch bedient werden. Und so ein Mensch ist halt einfach immer noch das optimalste Objekt, um schnelle Entscheidungen auch durchführen zu können, auch mal neue Sachen zu machen. Also das heißt, dieser Hacking-Effekt im Grunde, der dabei ist, also was wir auch ständig mit unseren Computern machen, das machen Astronauten, Kosmonauten, Raumfahrer generell auch ständig, dass die
also ich glaube, das ist einfach
Technik anders nutzen, als sie eigentlich geplant war.
Ein Blick in die etwas fernere Zukunft. Natürlich wird die Menschheit nicht ewig auf dem Planet Erde wohnen wollen können. Mhm. Also wenn sie sich nicht vorher ausrottet, gibt es natürlich dann irgendwann den Punkt, wo sie sagen, wir sind zu viele, wir wollen mal woanders hin oder wir haben keine Ressourcen mehr. Und dafür ist die Forschung, die sie derzeit oben auf den Raumstationen machen, natürlich irgendwie so die Grundlage. Also erstmal zu gucken, wie kommt der Mensch klar irgendwie im Weltraum mit halt mit Schwerelosigkeit oder mit halt geringen Versorgungsmöglichkeiten. Gab es zum Beispiel auch in den USA in den 80ern Biosphäre, das Experiment, wo sie halt eine gewisse Anzahl von Leuten in ein hermetisch abgeschlossenes Gewächshaus eingeschlossen haben, ja, mit irgendwie so und so viel Quadratmeter Pflanzen und Wasser und irgendwie Tieren und Recycling. Und halt einfach auch da mal geguckt haben, ist es denn möglich, Menschen über einen langen Zeitraum überhaupt am Leben zu erhalten, außerhalb der normalen Erdumgebung.
Ja, ich meine, das war mit Mars 500 ja jetzt auch schon gemacht worden. Also sprich, diese Mission, dass man einfach ein paar Leute 500 Tage eingeschlossen hatte und eine Mars-Mission simuliert hatte, ja.
Genau, also das ist natürlich dann der nächste Schritt nach der Mondlandung, ist natürlich halt wirklich dann Menschen auch zum Mars zu bringen. Das dauert halt eine Weile.
Gibt es da nicht irgendwie so eine Casting-Show mittlerweile schon?
Casting-Show?
Ja, da war neulich irgendwas, dass es irgendwie so ein Programm gibt, da kann man sich bewerben und da werden halt irgendwann zum Schluss werden ein paar Leute ausgewählt und dorthin geschickt. Die können dann auch nicht mehr zurückkommen.
Ja, es gab da so ein Ding auch. So ein One-Way-Ticket finde ich einfach mal nicht so prickelnd, ganz ehrlich. Also ich finde es echt cooler, irgendwie Leute hinzuschicken zu Mond, Mars, wo auch immer hin und auch wieder heil zurückzubringen. Also das ist das höchste Ziel tatsächlich.
Also das ist finde ich aber spannend. Du würdest jetzt sagen, wenn du die Wahl kriegst, pass auf, hier Mars geht klar, kannst aber nicht zurück, würdest du nicht machen.
Würde ich nicht machen. Ich weiß, dass es genügend Menschen gibt, die sagen würden so, ja, yeah, cool, ich will mal zum Mars und ich will mal ein One-Way-Ticket, aber kann ich ganz ehrlich ethisch nicht vereinbaren mit mir.
Okay. Jetzt gibt's ja sozusagen, also Mars ist noch Zukunftsmusik. Du hast dich auch genauer belesen über das, was die Leute, die auf der ISS, also der Internationalen Space Station sind, den ganzen Tag so treiben und wie man sich da einen Burrito basteln kann.
Jetzt fand ich das lustig hier. Commander Hatfield, den wir gerade schon mal singen gehört hatten, hat dann auch irgendwann mal, oder ich meine, der Mensch war großartig, der war ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr auf der ISS gewesen und hat so viel dafür getan, dass dieses Thema Weltraum wieder interessant wurde. Also ich meine, viele haben vielleicht seine Bilder gesehen irgendwie, die er vor allen Dingen per Twitter halt rumgeschickt hatte. Sehr tolle, grandiose Aufnahmen von der Erde. Er hat teilweise ein paar Videos gemacht, ein paar Experimente auch gemacht. Und ich meine, die Raumfahrer haben sehr viel Zeit noch neben ihrem normalen Arbeitsprogramm halt und können auch wirklich mal Spürkes auch betreiben.
Wie ist das ungefähr auch geteilt?
Die haben also man versucht einen 24-Stunden-Rhythmus auch zu halten dort oben. Ich meine, hey, du fliegst alle 90 Minuten um die Erde rum. Das heißt, Moment, wie oft ist das dann? 16 Mal am Tag oder so kreist du halt um die Erde rum.
Und hast deinen Aufgang und Untergang.
Ja, du hast, das ist toll, 16 Mal am Tag Sonnenauf- und Untergang zu haben.
romantisch.
ja, nee, aber man versucht tatsächlich einen 24-Stunden-Rhythmus zu halten. Dieser ist so aufgeteilt, dass eigentlich in der Regel nur 6 Stunden Arbeitszeit sind. Und davon sind auch schon 1,5 Stunden für das Muskelaufbautraining oder Muskelerhaltungstraining halt mit eingeplant. Das heißt, du hast quasi 18 Stunden Freizeit, also so 7-8 Stunden Schlaf solltest du haben. Sind irgendwie 2-3 Stunden für Essen auch mit eingeplant. Ansonsten hast du so im Grunde Freizeit, was du halt ein bisschen da oben vertreiben kannst. Und es gibt halt einige
chilliger Job.
Einige Raumfahrer, die halt auch dort oben sind, die dann auch für private interessante Sachen halt dann auch offen sind. Und ich habe auch so ein nettes Video gesehen, wo mal, oder wie war das, Commander Hetfield hat gesagt, ich hätte mal wieder ein Burrito, will gerne wieder ein Burrito essen. Und sind halt Leute hingegangen und geguckt, so, ja, was habt ihr denn an Essen dort oben auf der ISS gerade da? Mhm. Sie einfach mal alles ausgebreitet und haben dann mal so ein Rezept hochgeschickt, so, ja, dann nimmst du jetzt einfach mal hier von diesem kleingehäckselten Schnitzel irgendwie eine Packung, dann nimmst du noch von da drüben irgendwie ein paar Maiskolben oder beziehungsweise Maiskörner. Dann gibt es da irgendwo ein spezielles Brot, recht dünnes, und da kannst du dir irgendwas zusammenbasteln und irgendwo hast du auch eine Chili-Soße da rumstehen. Es ist einfach total großartig, wie da versucht, so ein Burrito im Weltall halt zusammenzubauen und zu futtern, weil halt dummerweise die Hälfte des Burritos irgendwann mal durch die Kapsel oder durch die ISS halt geflogen ist.
In dem Film Gravity, da holt ja dann George Clooney irgendwann die Wodkaflasche aus einem Sitz hervor.
Ja, unterm Sitz, also wissen wir noch immer, die Wodkaflasche liegt unterm Fahrersitz.
Dürfen die saufen im Weltraum?
Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Es gibt wohl durchaus kleine Alkoholreserven auch in der ISS und wohl auch kleine Reserven an Wodka natürlich, die dann auch entsprechend von unseren russischen Kosmonauten mit hochgebracht wurden, die wohl auch nicht darauf verzichten möchten.
Okay.
Ab und zu mal so ein bisschen Wodka halt zu haben. Nee, kannst im Weltraum auch trinken, das geht. Ist bisher noch nicht irgendwie negativ aufgefallen, aber du solltest halt auch irgendwie bei deinen Sinnen bleiben. Klar, also wildes Säufnis im Weltall ist, glaube ich, nicht ganz so doll.
Gibt es aber, was ich auch spannend finde, da leben dann halt irgendwie so 2-3 Leute. 3 ist, glaube ich, die maximale Anzahl, oder? In
der ISS? Auf der ISS? Nee, ja, also 6 ist okay. Die Standardbesatzung, also 2 Teams, A3 Personen, ja. Teilweise waren auch mehr dort, aber die waren dann halt durch Shuttle angedockt. Also das heißt, es waren auch schon durchaus, warte mal, lass mal rechnen, Shuttle 7 Leute plus 6 Leute, da sind wir dann halt irgendwie so bei 13 Personen, die dann halt irgendwie
okay,
da rum sind.
Okay, aber sagen 6 Leute, die ständig da sind, gibt es da auch irgendwelche Erkenntnisse von wegen der Psychologie? Das stelle ich mir schon spannend vor, auf so engen Raum.
Ja, also tatsächlich bei den ESA-Einstellungstests ist es ein ganz, ganz großer Punkt, dass es Menschen sind, die auch miteinander umgehen können. Also die ist wirklich so ein ruhiger Typus sind, auch einen kühlen Kopf die ganze Zeit behalten können, aber auch nicht so einen großen Ego-Trip fahren. Also das ist ein ganz großer Punkt, um halt dort mit bei zu sein. Weil du kannst nicht die ganze Truppe halt irgendwie untergraben von der Moral her.
Und du bekommst in der Ausbildung ganz viel kulturelle Sensitivität beigebracht und auch die Kontrollstrukturen haben sich über die Jahre, also hat man sehr viel gelernt über die Jahre, dass man, wie man mit Astronauten umgeht vom Bodenzentrum aus, denn letztendlich ist man die ganze Zeit dabei, den Befehle zu geben den ganzen Tag, und das, wenn man das nicht verträgt, beziehungsweise wenn man das nicht sensibel macht, dann kann das auch schief gehen. Es gab zum Beispiel mal auf der Mir einen Vorfall tatsächlich, dass die Astronauten gestreikt haben, nachdem sie einfach überlastet wurden vom Kontrollzentrum, und das haben die nicht eingesehen. Und
wie sah das aus? Wir kommen nicht mehr runter?
Ja, nee, wir machen jetzt halt nicht mehr, was sie sagen so. Und das ist halt ein Problem, wenn die da oben sind und irgendwie auf sich alleine gestellt sind und eine teure Technik in der Hand haben und die man sich nicht einfach mal auf ein 4-Augen-Gespräch mit dem Chef treffen kann. Ja, und seitdem ist auch viel mehr auf die Tagesordnung gekommen, dass man darauf Rücksicht nimmt, wie es den Astronauten gerade geht und ab und zu mal persönliches Wort redet und mehr Kontakt mit der Familie zulässt.
Das heißt, auch da anscheinend korrekt recherchiert, die, das ist ja bei Gravity zu sehen, dass die so einen seltsamen Mischmasch haben. Also einerseits sprechen sie sich die ganze Zeit in so offiziellen Formeln an, also dieses Copy und Bestätigung, bla bla bla. Aber andererseits geht es auch so um dieses persönliche Ding, da erzählt immer einer so Geschichten und die scherzen auch auf eine sehr abstrakte Art und Weise miteinander. Also das ist tatsächlich dann auch wahrscheinlich was wirklich so funktioniert. Ja.
Also wenn du selber mal die Streams von der ISS anschaust, auch vor allen Dingen, wenn die mal so Spacewalks machen, du kriegst ja komplett alles mit. Also siehst, was sie draußen gerade machen. Irgendeine Kamera, Helmkamera nimmt es auf oder halt eine Kamera aus dem Cockpit nimmt es halt auf, also von der ISS selber halt. Ja. Und du hörst auch den Ton dabei. Also was halt mit der Erde gesprochen wird, mit dem sogenannten Capcom, mit dem Ansprechpartner auf der Erde gesprochen wird, ist auch immer nur eine Person auf der Erde. Das wechselt nicht ständig durch, um halt wirklich diese Vertrautheit zu behalten. Kennen die auch, ist auch meist ein ausgebildeter Astronaut. Und halt untereinander, dass sie auch dann ein bisschen rumscherzen und so. Das kriegen die hin, weil du brauchst es wirklich, um die Moral auch zu erhalten. Voll spannend.
Würdet ihr da hin? Für ein halbes Jahr?
Ich glaube nicht, dass ich noch in den Weltraum kommen werde. Nee, also es hört sich aber spannend an. Also ich hätte
abgesehen echt mal davon, Bock,
tatsächlich.
Okay. Fall, ja. Wenn ich kann.
Ja? Würdet alle machen?
Das arbeitet auch. Ein halbes Jahr wäre mir viel zu lang. Ich glaube, da will ich durchdrehen.
Ja, aber so ein Trip, so ein Urlaubstrip irgendwie statt Ostsee mal 2 Wochen ISS.
Alles klar, also wenn ihr günstige Angebote habt, könnt ihr euch gerne melden. 03317097110. Wir sprechen gleich nochmal eine halbe Stunde über alles andere, was wir vergessen haben. Zum Beispiel ist noch ein spannender Punkt, dass ja Weltraumfahrt lange, lange, lange Staatensache war und immer weiter privatisiert wird. Da müssen wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Vorher gibt's aber die Nachrichten.
Fritz. Blue Moon. Die 2 Sprechstunden.
Eine halbe Stunde haben wir noch im Chaos Radio hier im Blue Moon, wo wir uns heute im Weltraum befinden. Unendliche Weiten. Naja, ganz unendlich sind sie noch nicht. Wir haben festgestellt, es ist noch alles ein bisschen schwierig mit dem Weltraum. Aber immerhin, wir kommen schon in den Erdorbit. Also bis da hoch. Raketen? Satelliten, Menschen, haben wir alle schon dahin gebracht. Und jetzt kümmern wir uns quasi um den Rest. Die erste Frage, die ich da habe, an die Herren Starbuck, Leon und Lars, die heute hier sind und uns mit in den Weltraum nehmen, ist, es gab einmal eine Mondlandung und seitdem ist nichts mehr passiert. Warum?
Einmal nicht. Das waren ja 5 Landungen.
Mit Leuten?
Ja, sechs Landungen
auch,
sogar.
Auch total geil.
Also 12 verschiedene Menschen waren auf dem Mond, keine Frau, alles Männer.
Ganz ehrlich, Leute, wer von euch hat das gewusst?
Aber ich habe tatsächlich auch lange es halt nicht gewusst.
Und eine Mondlandung ist nicht geglückt, ja. Okay. Also sollten eigentlich 7 gewesen sein, beziehungsweise eigentlich waren noch ein paar mehr geplant, die sind aber hinter eingestellt worden, weil das wurde auf einmal uninteressant.
Warum?
Selbst die Bevölkerung hat sich gar nicht mehr dafür interessiert. Also die erste Mondlandung war noch super im Medienecho und so die zweite, naja, und bei der dritten hat man auch tatsächlich im Fernsehen das gar nicht mehr live übertragen. Es wurde erst wieder mit Apollo 13 interessant, also das war ja eigentlich die dritte gewesen, aber wäre gewesen, aber das wurde erst damit wieder mit interessant, dass sie halt nicht gelandet sind auf dem Mond. Aber später hat man dann gesagt, so ja komm, jetzt haben wir genügend Mondgestein eingesammelt, wir haben genügend Messungen durchgeführt, das ganze Programm ist sauteuer, lass uns das mal einstellen, das war 1972, glaube ich.
Aber da habe ich zum Beispiel die Frage, ist es teurer, eine Mission, also ein halbes Jahr auf dem Mond zu leben, als ein halbes Jahr in der ISS?
Ja. Warum? Weil du musst auf dem Mond das ganze Zeug jetzt mal hinbringen.
Ja, aber du musst nicht die ganze Zeit rumfliegen und hast eine Oberfläche,
ja,
auf der du...
Fliegen tut's ja von alleine.
Ja, eben.
Und irgendwie, ja.
Und der Mond,
ach so, ist so, also du musst es halt irgendwie nur einmal hochbringen. Ja, beim Mond ist es so, dass du es dann auch nochmal runterbringen musst. Das heißt, du musst dann irgendwie auch nochmal deutlich mehr Treibstoff mit hochnehmen, um halt irgendwie auch sauber zu landen.
Okay.
So, also mit der Wärme-Kälte ist noch ein anderes Problem. Der Mond hat ja gebundene Rotation mit der Erde. Wir sehen ja immer nur eine Seite vom Mond. Das heißt, wenn wir Vollmond haben, dann wird halt diese Seite komplett angestrahlt. Und wenn wir Neumond haben, dann liegt die halt so im Schatten drin. Das heißt, du hast so 2 Wochen Helligkeit, 2 Wochen Dunkelheit. Und das kommt halt auch nicht so deutlich. Ich meine, du heizt sich dann 2 Wochen lang alles so mal schön auf und dann ist 2 Wochen sehr kalt. Also du musst halt wirklich sehr viel dran machen.
Ja, das heißt, wenn der Wechsel irgendwie alle paar Stunden wäre.
Ja, das hast du auf der ISS gerade.
Ja, und dann ist der Mond doch einfach noch viel weiter als ISS. Also
das stimmt auch mal wieder.
Die Raketen, die man braucht, um zum Mond zu kommen, die hat man ja beim Apollo-Programm gesehen. Die waren irgendwie so groß wie ein Hochhaus. Und das ist halt schon eine ganz andere Größenordnung, so ein Programm durchzuführen.
Also ich glaube tatsächlich vom Leben dort, also wenn erstmal alles da wäre, wäre es auf jeden Fall einfach. Ich meine, du hast auch ein bisschen Schwerkraft und sowas, hast im Zweifel auch ein bisschen Wasser. Aber halt erstmal hinkommen ist halt das große Problem. Deswegen schon wieder Space Elevator. Man kann natürlich irgendwie nicht nur einen bauen, der um die Erde rumkreist, sondern auch einen, der um den Mond rumkreist. Das heißt, die würden sich dann auch schon fast berühren. Das heißt, man würde dann sich nur noch, also oben von dem Erdelevator irgendwie abstoßen, kurz ein bisschen rüberschweben, dort irgendwie wieder runterfahren.
Ja, dann hängst also hängst du auch einfach einen am Lagrange-Punkt auf und dann ist der Punkt halt zwischen Mond und Erde, wo sich die Kräfte gegenseitig aufheben, also wo du die richtige Schwerelosigkeit hast. Ansonsten hast du immer so Schwerelosigkeit irgendwie zu der einen Richtung oder zur anderen Richtung hin.
Mhm. Spannend. Aber 36, wie lang muss das Kabel sein für den?
Du willst ungefähr, es dann im geostationären Orbit aufhängen.
Also du hast halt nach unten 36.000 Kilometer, nach oben, weil halt irgendwie die Schwerkraft weniger.
36.000 Kilometer. Ja.
Also das Kabel selber wäre dann ungefähr sowas wie 70.000, 80.000 Kilometer. Also es geht halt nicht mit normalen irgendwie Hanfseilen, sondern die Idee, die sie gerade haben, ist natürlich Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die von der Festigkeit halt schon ungefähr das haben, was man braucht. Da ist halt bisher das Problem, dass sie halt einfach nicht in der ausreichenden Länge machen. Und da reden wir halt nicht von irgendwie, naja, sie schaffen halt ein paar Kilometer, sondern sie sind halt irgendwie bei
mehreren Zentimetern
irgendwie inzwischen.
Ja, okay.
Aber wie gesagt, also das ist halt irgendwie, also das kann durchaus sein, dass dann wie ein Chinese morgen kommt und sagt, ha, ich habe eine tolle neue Technik gefunden und wir müssen nur ein bisschen Zigarettenasche irgendwie in die Verbrennungskammer schicken und dann kommt das lange Kabel raus. Also das, da würde ich tatsächlich sagen, das ist auf jeden Fall in absehbarer Zeit durchaus in der Möglichkeit der Realisation.
Okay, na, schauen wir mal, was da wird. Jetzt ist es ja so, also Mond ist irgendwie zu teuer, deswegen nicht mehr gemacht. Die Leute interessieren sich nicht mehr dafür. Jetzt ist es, die USA haben ihr Shuttle-Programm eingestellt. Mhm. Und da sind jetzt sozusagen private Leute, die da reingehen. Normalerweise wird es so mit Misstrauen beobachtet, wenn so Privatfirmen Dinge übernehmen, die eigentlich in der öffentlichen Hand liegen. Wie ist das bei der Raumfahrt?
Ja, ist auch schon ein bisschen länger so. Also ich meine, private Firmen gab es immer wieder, die ein bisschen Raumfahrttechnik gemacht haben, aber in diesem Fall geht es wirklich darum, dass gesagt wurde, ja, die NASA macht jetzt nicht mehr die ganzen Flüge zur Versorgung der ISS. Das heißt, es wurden andere Firmen oder es wurden generell Firmen aufgerufen, selber Raumschiffe oder auch Raketen überhaupt erstmal zu entwickeln. Und da ist vor allen Dingen eine Firma ganz stark hervorgekommen, die Firma SpaceX, die sich auch erst 2002 gegründet haben. Und die haben mittlerweile 3-4 Raketen gebaut, die auch fliegen können. Und die sind irgendwie total stark dahinterher, diese Rocket Science zu betreiben. Die haben nach 7 Jahren nach der Gründung haben die ihre erste Rakete hochgeschickt, die Falcon 1. Das ist wirklich so einfach eine Rakete mit einem Motor dran, also mit einem Verbrennungsausgang hinten dran. Die haben sie erstmal hochgeschickt, beziehungsweise auch das Ganze erstmal getestet. Mittlerweile sind die so weit, dass die halt die sogenannte Falcon 9 haben. Die 9 oder 9 halt kommt dadurch, dass die 9. dadurch, dass sie halt 9 Raketenausgänge halt hinten dran haben, die halt so, ja, entweder als Würfel oder halt auch als Kreis halt angeordnet sind. Es sind auch kleine Unterschiede noch dabei. Diese Falcon 9 ist mittlerweile auch so ein Transportschiff geworden, womit eine Kapsel, die sogenannte Dragon Capsule, zur ISS gebracht wird. Das ist momentan ein Versorgungsraumschiff, um mal so ein bisschen Wasser wieder hochzubringen, ein bisschen Futter hochzubringen, Sauerstoff vor allen Dingen auch wieder mit hochzubringen. Andere Experimente, die halt interessant sind, auch mit auf die ISS rüber zu transportieren.
Weil man da Sauerstoff hochbringen muss, warum gibt es da eigentlich noch nicht so eine Art, keine Ahnung, selbsterhaltendes oder selbstversorgendes Raumschiff? Kann man das nicht irgendwie machen?
Also dieses Biosphärenmodell, von dem Starbuck vorhin schon mal gesprochen hatte, ja, das geht in diese Richtung rein, aber es ist noch nicht so ausgereift, dass es komplett hält. Ich meine, es wird schon sehr viel recycelt, also der komplette Sauerstoff, der wird auch wieder aufbearbeitet, dass du den dann nochmal atmen kannst. Auch das Wasser wird wieder aufbearbeitet. Also bei Wasser sprechen wir nicht nur deine verdauten Getränke, sondern wir sprechen auch von im Grunde den Schweiß, den halt auch los ist, der durch die Klimaanlage wieder eingesammelt wird, aufbereitet wird. Also das ist auch das, was dahinter auch wieder getrunken wird durchaus. Du musst schon ein bisschen hart sein, solltest nicht so stark drüber nachdenken, was du dort zu dir nimmst, aber es geht halt einfach nicht anders.
Ja. Krass. Aber dann sagen, das ist einfach, ist da die ISS auch noch zu klein für so ein Biosphären-Ding? Weil es braucht ja wahrscheinlich auch eine bestimmte Größe.
Also es wird natürlich versucht, es sind auch Experimente auf der ISS drauf, wo auch mit organischen Materialien, also Pflanzen vor allen Dingen, gearbeitet wird, dass da auch mal der eine oder andere Salatkopf angebaut wird. Das sieht eigentlich ganz lustig aus, weil die wachsen in alle Richtungen quasi. Du hast im Grunde eine Röhre mit einem Substrat drauf und darauf sind die Salatköpfe gepflanzt, die dann so nach oben und unten quasi wachsen, so rundherum.
Ein Salatball.
Ist ganz putzig, ja, genau.
Um auch nochmal zurück zu den Hacker-Dingern zu kommen. Du hast noch geschrieben in der Vorbereitung, dass Hacker oder Hack-Sachen auch Zulieferer für Weltraumtechnik sein können. Was heißt das?
Also es sind halt interessante Sachen dabei. Vor allen Dingen, wenn wir wieder auf Kommunikation gehen, sind ja immer wieder Experimente gemacht worden, um auch Geräte anzuschließen, dass sie miteinander kommunizieren können. So Freifunk ist da so ein Thema. Mhm. Wir kennen es teilweise aus Berlin, da gibt es ja diese ganzen WLAN-Netze, diese Freifunknetzwerke, wo jeder mit jedem im Grunde reden kann. Und das ist ja auch eine interessante Sache für das Satellitennetz, so dass auch die Satelliten untereinander kommunizieren können, sodass ich von einem Punkt der Erde über 3, 4, 5, 8 Satelliten halt ein Signal weiterreichen kann, um am anderen Punkt der Erde wieder runterzukommen.
Das wäre wieder dieses kleine Netzwerk. Aber das ist ja momentan noch nicht so, oder? Dass dass im Weltraum alle miteinander zusammenarbeiten? Gibt's da, also zumindest die...
Schön wär's.
Wie ist denn die Situation?
Er hat sehr viel Konkurrenz natürlich dort und auch sehr viel Geheimhaltung teilweise dabei. Wäre schöner, wenn dort viele einfach mehr miteinander reden würden, auch viele mehr miteinander was bauen würden, um ganzes Großes zu erstellen. Aber ich glaube, dann sind wieder zu viele Köche dran und das kennen wir ja, dass sie einen Ball verderben.
Wer ist denn da alles unterwegs? Also was ich jetzt weiß, ich dachte auch, es gibt nur eine Mondlandung. Also die USA sind da, die Russen sind da und die haben beide noch so Europäer mit dem Schlepptau. Mhm. Die Chinesen?
Ja.
Wie weit sind die? Also das hat mich überrascht, in dem Film Gravity gibt es eine chinesische Space Station.
Ja, die gibt es ja jetzt schon.
Entschuldigung?
Tada!
Ja, es gibt Space Station, die wie heißt sie jetzt gleich? Tiangong Station.
Ja.
Wahrscheinlich habe ich das falsch ausgesprochen, aber mein Umgangschinesisch ist nicht so gut.
Hund mit Zopf. Hast du wahrscheinlich gerade gesagt.
Ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Nee, aber es gibt eine Raumstation, die vor 2 Jahren hochgebracht wurde. Mhm. Also es ist im Grunde ein Modul, was dort nur herumschwebt, was auch nicht ständig besetzt ist. Und die Chinesen haben ein Raumschiff schon gebaut, das Shenzhou heißt es, glaube ich, Raumschiff. Sieht im Grunde aus wie eine Soyuz. Ich meine, irgendwoher haben sie die Baupläne halt gekriegt. Der Osten arbeitet zusammen. Mhm. Ist aber ein bisschen größer gebaut worden. Also in der normalen Soyuz war ursprünglich nur Platz für 2 Personen, jetzt ist Platz für 3 und die Shenzhou-Fähre ist halt für 4 Personen ausgelegt. Und die haben jetzt auch vor kurzem, jetzt ein halbes Jahr, glaube ich, her, dafür Aufregung gesorgt, dass sie auf einmal dann mal so ein paar Personen hochgeschickt haben und auf diese Raumstation auch drauf, die vorher hochgebracht wurde, mal für ein paar Tage besetzt haben. Das ist aber die erste Inkarnation dieser Raumstation. Die wird auch 2014 versenkt werden, also einmal so ab in die Atmosphäre rein und verglühen und runterknallen lassen, ähnlich wie man die Bier halt auch versenkt hatte vor ein paar Jahren. Mhm.
Warum macht man das eigentlich? Also ich meine, wenn man jetzt schon enorme Kosten hatte, um dieses ganze Metall da irgendwie hochzubringen. Warum versucht man das nicht oben zu lassen und dann später daraus was Schickes zu bauen?
Und wurde auch erstmal gedacht, dass man die Mir auch weiterverwendet, aber die war halt einfach zu veraltet.
Na, es geht jetzt gar nicht so sehr um die tatsächlich Weiternutzung, sondern einfach nur das Rohmaterial. Also ich meine, man hat einfach irgendwie Metall da hochgebracht, was halt irgendwie durchaus ja sinnvoll wäre, wenn man es da oben hat, das irgendwie dann zu versuchen weiter zu benutzen für irgendwas anderes.
Also ich denke mal, es liegt wirklich daran, dieses Material auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen, dass es einfach zu viel Energie aufwenden würde. Ich meine, du kannst auf so einem Spacewalk außerhalb deiner schützenden Raumstation, kannst auch dich nicht so viel bewegen. Also die brauchen, um so ein blödes Hubble-Teleskop mal zu reparieren, um da mal Solarpaneele auszutauschen und ein paar kleine Computerteile auszutauschen. 5 Spacewalks mit 2 Personen a 7 Stunden, das ist schon mal nicht ohne. Also du schaffst wirklich wenig in deiner Zeit, die du da draußen bist, weil du unheimlich langsam nur arbeiten kannst. Du kannst dich ja nicht richtig bewegen in dem ganzen Anzug, den du dabei hast.
Dann muss man halt wieder Roboter nehmen.
Ja, muss man Roboter nehmen. Also ich glaube, es ist wirklich schwierig, es ist einfacher, was Neues hochzuschicken, als jetzt die alte Technik zu nehmen. Vor allem bei der Mir war es ja auch so gewesen, die war ja ziemlich verbeult, dadurch, dass ja irgendwann mal ein Progress-Schiff falsch angedockt hatte. Oder versucht hat er falsch anzudocken. Ja, dieses ein Modul ist kaputt gewesen. Also das ist wirklich sehr stark verbeult, konnte nicht mehr verwendet werden. War dummerweise das erste amerikanische Modul, was mit angedockt wurde.
So ein Zufall.
Und ja, das Ding hat man echt dann versenkt hinter. Ich meine, es war auch ein Feuer auf der Mir schon drauf gewesen. Die Technik war halt einfach noch nicht ausgereift. Aber es war eine super tolle Raumstation, um viele Erfahrungen zu sammeln. Und das erste Modul der ISS ist auch baugleich mit dem ersten Modul der Mir gewesen. Also es ist ein sehr baugleiches Modul gewesen, tatsächlich.
Wir waren gerade dabei, dass die Chinesen dann ihr die erste...
Ja, ups, schon wieder das baugleiche Modul.
Ja, ach, tatsächlich.
Ja, da hat man sehr, sehr, sehr ähnlich. Also
was Gutes gebaut. Aber okay, das soll irgendwann versenkt werden. Scheint ein
Markengerät zu werden. Also Markenschlager zu werden. Nee, aber das soll versenkt werden. Die wollen ein zweites nochmal hochschicken, um weitere Tests durchzuführen. Und die dritte Station soll dann auch ausgebaut werden, also dass sie mehrere Module zusammenkoppeln. Zufälligerweise soll die dritte Station im Jahre 2020 fertig werden. Das ist das Jahr, wo momentan die ISS ihre Auslaufzeit hat. Also die wird ja auch nur für ein paar Jahre weiter begrenzt von den Zeiten her. Und momentan liegt Finanzierung vor bis 2020. Was danach passiert, ist momentan auch unklar. Kann natürlich sein, dass verlängert wird, weil gesagt wird, hey, komm, wir haben gerade diese Station da, lass sie mal ein bisschen weiter betreiben. Oder ob eine Kooperation mit den Chinesen eingegangen wird, die sich auch mittlerweile schon ein bisschen kooperationsbereit erklärt haben. Das ist alles ein bisschen fraglich. Müssen wir noch schauen, wo es drauf hinauslaufen wird. Aber irgendeine Station, so wie es momentan aussieht, werden wir wohl weiterhin im Weltall haben, was ich auch ziemlich cool finde.
Gibt es noch irgendwelche Länder, die Raumfahrt machen?
Indien macht Raumfahrt.
Aha.
Brasilien kann mittlerweile auch Raketen starten.
Die Japaner.
Japan, ja, eigene Raketen... bisschen auch, aber die hängen halt auch mit der ISS zusammen. Also die haben da auch Module mit hochgebracht. Also die sind halt eher auch in der Kooperation mit da drin, anstatt dass sie jetzt ihren Ego-Trip machen und eigene Raketen hochschicken. So.
Okay. Und wir haben jetzt die ganze Zeit immer wieder geguckt. Gravity, war das so irgendwie alles okay? Und das klingt alles, als hätten die das sehr, sehr, sehr korrekt gemacht. Was mich wundert, weil auf mich wirkte es immer so, weil ich einen Film gesehen habe, naja, das also sieht schon irgendwie okay aus, aber wird bestimmt ausgedacht sein. Kann man generell sagen, dass das, was die da zeigen, wirklich gut ist?
Vieles. Also viele einzelne Sequenzen sind echt gut gemacht, was ein bisschen daneben ist und was auch der Regisseur selber sagt, so ja, da habe ich ein bisschen Fantasie walten lassen, ist diese Entfernung. Ich meine, am Anfang vom Film siehst du halt, ja, die sind in der 600 Kilometer Höhe, wo das Hubble halt auch ausgesetzt wurde und kommen innerhalb kürzester Zeit wieder in den Orbit rein. Also sind ja im Grunde, ich glaube, zwei Umkreisungen von diesen kleinen Teilen, sprich 180 Minuten später, sind die wieder im Orbit rein. Und eine Raumstation, also wie jetzt diese chinesische Raumstation, direkt über den Orbit auszusetzen, macht man auch nicht. Die hängen halt auch auf 300 Kilometern Höhe. Aber auch vom Hubble bis zur ISS ist ein Unterschied von 300 Kilometern beispielsweise, von der Höhe her so ganz knapp. Ja, wobei ISS hängt so 350 bis 400 Kilometern, also 200, 250 Kilometer Entfernung.
Das heißt, es hätte viel länger gedauert, da hinzukommen.
Zum einen das und vor allen Dingen kannst du auch nicht geradeaus einfach mal fliegen.
Ja.
Wenn du auf ein Objekt zuhältst, änderst du deinen Orbit. Und Orbitalmanöver ist halt was ganz anderes, als hier irgendwie auf der Erde durch die Gegend zu fahren. Ist sehr, sehr komplex. Aber wenn es einer verstanden hat, dann geht's ganz gut.
Okay, schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr.
So, nee, schaffen wir jetzt vielleicht nicht mehr. Also das sind halt so die kleineren Fehler, als diese Übergangssequenzen, sage ich mal, in dem Film. Aber grundsätzlich gesehen ist der sehr viele Punkte, sind da sehr realistisch drin. Also ob es jetzt eine Kerze ist oder ein Feuer, was halt einfach nur als Kugelball durch die Gegend wabert und sowas, ist super toll gemacht. Also das hat mich beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, Gravity, also hat sich quasi dramatische Feinheiten rausgenommen, aber funktioniert. Es gibt noch eine andere Sache, die ich fragen muss, wo wir jetzt schon zwei Stunden über Weltraum geredet haben. Warum hat der Chaos Computer Club vor allen seinen größeren Veranstaltungen eine Rakete rumzustehen?
Naja, eine Rakete ohne Motor, ne?
Das macht doch erst recht keinen Sinn.
Nee, die Rakete, diese kleine, die man da immer so rumstehen sieht, was heißt klein, die ist ja auch 7 Meter hoch, ist die sogenannte Fairy Dust. Das ist ein Tochterschiff von der Heart of Gold. Heart of Gold ist das Schiff aus dem Anhalter durch die Galaxis.
Mhm.
Das Buch von Douglas Adams oder es gab auch mal ein Hörspiel und einen Film dazu. Das Buch. Und da spielt der Club halt sehr viel drauf mit an. Also so durch die Galaxis zu fliegen, komische Sachen zu machen und halt sich einfach ja da durchzuhangeln. So.
Also eigentlich hatten wir mal so ein Camp gehabt. Und auf dem ersten Camp haben wir noch eine Rakete vom Kulturkosmos, also da, wo die Fusion mal stattfindet.
Das war auch die Fairy Dust, das war die erste Version der Fairy Dust.
Geklaut. Und irgendwann ist das natürlich dann so als Markenzeichen, dann mussten wir halt irgendwie eine Rakete weiter nutzen.
Das ist auch das Tolle dabei. Ich meine, du hast ja ganz, ganz viele Sachen, die du damit machen kannst. Also generell so das ganze Weltraumthema, ob es jetzt die eigenen Raketen bauen ist, ob es jetzt, wie wir vorhin schon gehört hatten, halt mal Funknetzwerke aufbauen ist. Du kannst aber auch, ja, so die Quadrocopter sind auch super toll geeignet. Also Quadrocopter, die diese kleinen, selbstgebauten Drohnen, wie man es vielleicht heutzutage auch ganz gerne nennt, ist halt super viel Technik drin, die man auch so für Weltraum nutzen kann. Also die ganze Kreiseltechnik, die ja teilweise verwendet, beziehungsweise auch die ganze Steuerungstechnik. Also dass die,
also wenn man also sagen keine Propelloren mehr dran hätte, sondern
Kreisel, Motoren. Genau, Motoren oder Kreisel. Also
was sind Kreisel? Du hast immer Kreisel gesagt. Jetzt doch ganz schnell in einem Satz. Was sind Kreisel?
Stabilisatoren.
Okay. Die irgendwie
drehen sich schnell und halten mal stabil, wie so ein Fahrradreifen.
Okay. Okay. So, jetzt haben wir die ganze Zeit auch darüber gesprochen, was noch nicht funktioniert, was noch zu weit weg ist. So, was sind denn so die nächsten Schritte? Also, was wird denn in der Raumfahrt als nächstes passieren?
Ja. Das nächste passieren wird, also ist mal wieder ein weiteres Raumschiff zu bauen, um Menschen hochzubringen. Also es wird die Dragon Capsule zum Beispiel, die wird umgebaut für Menschen auch geeignet. Also das heißt, dass wir ein Raumschiff auch haben können damit. Mhm. Ich denke, was auch passieren wird, sind viele kleine Forschungssatelliten auch in die Tiefen des Weltalls reinzuschicken oder auch zu Planeten, die schwierig zu erreichen sind. Merkur zum Beispiel ist sehr schwierig, da hinzukommen. Diverse Monde mal beobachten oder mal besuchen gehen, also Monde von anderen Planeten, die wir so haben. Auf einem Asteroid wird demnächst mal gelandet. Ist auch was Neues, das habe ich bisher noch nicht gemacht.
Wofür ist das gut?
Um Asteroiden selber kennenzulernen. Was sind das für Dinger? Also bis vor wenigen Jahren bist du mal einmal mit einer Sonne durch so einen Asteroid durchgeflogen, also durch einen Schweif durchgeflogen ist, wusste man gar nicht, dass es eigentlich nur so ein Haufen Schneematsch ist, der durchs Weltall fliegt. Also Eisklumpen.
Ja. Also es gibt ja zum Beispiel die Theorie, dass viele organische Moleküle auf der Erde dann tatsächlich von Asteroidanschlägen kommen.
Das meiste von also so einem Wasser Ursprung kommt.
Des Lebens dann halt.
Genau. Aber also das meiste Wasser, was wir auf der Erde haben, sind durch Asteroiden reingebracht worden. Ist durch Asteroiden reingebracht, ja.
Aber wo kommen die denn her?
Naja, irgendwo da draußen her, irgendwo aus der Oortschen Wolke.
Okay.
Wieder so ein Begriff.
Ist es so, dass Raumfahrt auch das klären soll?
Ja, also man möchte wissen, wo das herkommt, woher auch dieser ganze Klumpen Schneematsch, Eismatsch herkommt und ob vielleicht eventuell in einem dieser Klumpen auf einmal schon so ein bisschen Leben drin war, was dann hier das komplette Leben auf der Erde auch sich weiterentwickelt hatte dadurch dann.
Und das hat irgendwann angefangen, Raketen in den Weltraum zu schießen. Und damit sind wir am Anfang der Sendung. Und damit beenden wir diese Sendung. Starbuck, Leon und Lars waren hier. Vielen Dank.
Wir müssen noch auf den Kongress hinweisen.
Ach so?
Total, ja. Da steht die Rakete wieder.
Nicht, dass ich dich gleich gefragt hätte, aber bitte.
Ich nicht.
Vom 27. bis 30. Dezember haben wir wieder den Chaos Communication Kongress, nämlich den 30. dieses Jahr. Mhm. Seit 1984 den 30. dann. Und das Ganze findet in Hamburg statt. Kongresscenter dort, direkt neben dem Bahnhof Dammtor.
Noch viel größer als letztes Jahr.
Ganz viel größer, noch viel größer. Und Karten gibt es vor Ort.
Und mit mehr Raketen?
Es gibt vor allem genug Karten.
Ja. Also wer hinkommen will, soll hinkommen.
Dort gibt es also
Veranstaltung.
All Things, die irgendwie was mit Chaos Computer zu tun haben. Falls euch mehr für Raumfahrt oder so interessiert und noch mehr hören wollt, könnt ihr übrigens gerne Raumzeit hören. Das ist ein Podcast, der ist von ESA und DLR, also Europäische Space Agency, European Space Agency und Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft.
Verein. Oh.
Verein?
Aber,
na gut, aber sozusagen, ja. Da gibt es noch viel mehr über Raumfahrt und Weltraum zu hören. Ich verabschiede mich, übergebe an Henrik Schröder, der euch gleich im Punk Night Flight mit Musik bewerfen wird und habe natürlich noch eine Sache zu sagen und das ist möglicherweise wie immer, lasst euch nicht überwachen und verschlüsselt immer schön eure Backups. Tschüss.
Ein Podcast von fritz.de.